traurig muss unser Fokus sein jetzt heute? Oder wie alarmiert?
Also ich glaube, wie also alarmiert und traurig sind zwei völlig unterschiedliche Zustände.
Ich versuche tatsächlich alle Lebensbereiche abzudecken, die abdeckbar sind. Also ich habe diese Woche schon wieder Geschichten gehört.
Erzähl.
Lass.
Doch, also, ich muss ja bei vielen Sachen muss man auch einfach mal dementieren.
Es gibt
wie beispielsweise auch beim BVB, dass der Vater von Joe Bellingham dem Trainer Niko Kovac aufgelauert hätte. Also der hätte den wohl irgendwie verfolgt oder so, um mit denen zu sprechen. Und da tun mir echt immer die Verantwortlichen leid, die sowas dann dementieren müssen.
Ey, wir sind nur am Weilersee, wir sind nicht im Downtown Dortmund.
Ja, aber du bist ja im strafrechtlichen Bereich, also bitte, ey.
Nein, ich habe nur schon wieder gehört, dass einige sind schon wieder so auf dem Trip, dass alles schon wieder so ist, wie es immer war. Also ich würde tatsächlich sagen, vom Ergebnis her ist das so.
Ja, ziemlich genauso.
Ich sehe das aber noch nicht inhaltlich.
Exakt so viele Punkte wie letzte Saison auch nach 8 Spieltagen kann man in Summe nicht als erfolgreich bezeichnen. Ich erinnere mich noch, damals haben wir dann in Nürnberg gewonnen, 4-0 sogar, und dann diesen Last-Second-Sieg in Düsseldorf gefeiert. Da war die Welt ganz kurz in Ordnung. Danach folgten viele Niederlagen und vor allen Dingen halt auch in der Art und Weise Situationen. Ich erinnere da damals an nicht ganz so glorreiches 1-6 in Düsseldorf, an der gleichen Stelle, wo du vorher halt noch himmelhoch jauchzend warst danach. Also, was möchte ich damit sagen?
Das frage ich mich auch.
Das sind keine Fragen. Das fragen die Leute sich bei uns ganz häufig, glaube ich. Ja. Nein, ich glaube, es sind tatsächlich keine Plattitüden, sondern es ist einfach Fakt. Ich sage gerne ins Phrasenschwein, die Saison ist lang. Und in dieser Branche, in dem Business geht es ganz, ganz schnell. Und ja, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Das haben wir aber auch immer betont.
Steine umdrehen?
Nö.
Hätte jetzt in die Reihe gepasst.
Nö, also das mit dem, das ist zum Beispiel so ein Ding, hier hat seit, ich glaube, 5 Jahren keiner mehr vom Steine umdrehen geredet.
Ich wollte dich doch auch nur ärgern, das weißt du.
Dafür habe ich gesorgt. Und trotzdem, ja, und trotzdem wird es dir ja immer wieder vorgehalten. Natürlich sagt das keiner, aber das mit dem Hausaufgaben machen, das ist eben keine Phrase, sondern da sieht man ja ganz genau.
Lass mich mal eine Lanze brechen.
Ja, warte, da sieht man ja ganz genau, wenn wir das machen, hast du ja auch alle Mittel, um Spiele zu gewinnen, und das ist uns zuletzt aber nicht gelungen. Das ist ja nachweislich so.
Genau. Und das ist eben der Punkt. Also bei einigen ist schon wieder Drama angesagt. Ich verstehe das noch nicht. Also 3 Wochen weiter, Deutschlandcup-Pause, ähnliche Punktzahl oder Entwicklung des Spiels, stimme ich vielleicht mal in sorgenvolles Gerede mit ein. Dass es im Moment nicht rennt, das ist unverkennbar. Das war aber auch zu erwarten in Anbetracht einer Mannschaft, die auf so vielen Positionen neu zusammengestellt werden muss. Und wir alle haben immer darüber geredet, du unter anderem auch, erstaunlicherweise. Es ist einfach, dein erweitertes Hockeywissen schlägt halt immer mal wieder wirklich rein. Du hast gesagt, warte mal ab, bis der Moment kommt, bis es mal richtig scheiße läuft, darauf kommt es an. Und ich habe am letzten Wochenende, ich habe ja mal beide Spiele gesehen, Folgendes für mich festgestellt, dass das gegen Frankfurt jetzt nicht ultimativ gut war, ist klar, aber sie schaffen es zu einem 3-3. Was danach passiert,
ist maximal beschissen, wie du gerade gesagt hast. Ja.
Also wir könnten es formulieren, es ist eine Verkettung unglücklichster Dinge,
die alle für sich nicht vorkommen dürfen. Du darfst in der Situation, du darfst nicht riskieren, dass ein Icing gespielt wird, die richtig. Zuordnung beim Bulli muss stimmen, der darf keinen Abschluss mehr kommen und so weiter und so fort.
Gut, der trifft den auch in 2 Spielen von 100.
Und trotzdem, dann gibt es auch Leute, die sagen, ja, dann musst du den komplett über den Haufen fahren. Dann verlierst du das Spiel wahrscheinlich in Overtime in Unterzahl und wie konnte man so blöd sein? Sowas wird immer von hinten erzählt.
Darf ich jetzt zu Ende?
Ja, meine Gedanken? Also du siehst, es ist ein emotionales Thema.
Ich weiß, dass du emotionalisiert bist. Also, ich glaube, dass der Spieler, der dieses Icing gespielt hat, sehr wohl weiß, was er damit gemacht hat. Und dass das vielleicht nicht die kreativste Idee war, die er in seiner Karriere hatte. Das ist auch okay. Das ist genauso wie 1-2 andere Fehler einfach zu kritisieren und zeigt im Moment, dass auch diese gut funktionierende Defensivbewegung, die es mal gab, ohne Zweifel, die haben wir ja gesehen, dass die Mannschaft das kann, dass man daran erinnern muss dringend. Das werden die Verantwortlichen auch tun. Und am Sonntag, auch das muss man nochmal sagen, die Roosters haben viele Spiele gegen Mannheim gewonnen, weil sie ein kleiner Angstgegner dieser Mannschaft sind. Aber wenn du in der SAP-Arena spielst, dann musst du diese Tore machen, die du nicht gemacht hast. Die machst du mal und die machst du mal nicht. Das sagt noch nichts darüber aus, ob das Spiel und damit das Endresultat eine Katastrophe war oder nicht, was ich auch gelesen habe. Weil, ganz ehrlich, machst du ein 1-0 oder ein 2-1, bist du in diesem Spiel drin. Da spielst du auch defensiv mal ganz gut. Und du kriegst die Dinger, nachdem du im zweiten Drittel wieder kurz vor Schluss einen hanebüchenen Fehler gemacht hast, der dir einfach nicht passieren darf, nicht zu dem Zeitpunkt und insgesamt nicht. Und wenn du zwei Spiele und 6 Punkte, die du nicht hast, auf diese zwei Momente fokussierst, dann war da Positives drin, positiver, als man das im Endresultat liest. Und wenn man sich mit diesem Sport ab und zu mal beschäftigt, dann muss man das halt sehen. Ja, sie haben verloren, sie haben nichts rausgeholt am Ende des Tages und es war sehr klar zu sehen, wo die Gründe sind. Das sagt aber jetzt, das will ich für mich festhalten und es gerne auch in die Welt hinaus posaunen, wenn wir denn aufzeichnen würden, was wir ja nicht tun, dann wäre die Welt eine etwas andere gewesen. Und deshalb gilt es jetzt, diesen Fokus wiederzufinden, die Realität anzunehmen, auch bei einigen, die diese Realität vielleicht, jetzt weißt, kannst du besser beurteilen als ich, weil ich bin nicht alltäglich hier, so ein bisschen vergessen haben. Und wenn die sich wieder auf die Basics mal fokussiert haben, dann kommt der entscheidende Moment. Ob das so bleibt, wie es ist, oder ob es das nicht ist. Weil dass das jetzt passieren kann, war mir zumindest bewusst, ohne jetzt zu sagen, was bin ich für ein geiler Depp. Aber es ist immer so mit neuen Mannschaften. Guckt euch andere an, die zusammengestellt worden sind. Die haben auch, egal in welcher Sportart, die gleichen Herausforderungen. Jetzt bin ich mit meinem Monolog zu Ende. Du darfst gerne darauf reagieren.
Nein, du hast es ja gerade schon eingeleitet. Es ist eindeutig, du bist in einer Krise, ist immer ein schwieriges Wort bei dem, was sonst global so los ist, aber in einer für uns schwierigen
Phase. Situation, da wir sowieso ab 18
in einer scheiß, in einer richtig bescheidenen Situation, genau. Ich glaube schon, dass, also auch wenn man sich jetzt mal, wir sind ja auch alle irgendwo Fans, in die Situation hineinversetzt, man sich
du
schon
auch?
Ja, definitiv sehr, sehr wünscht, dass man dieses Spiel am Donnerstag gewinnt. Möglichkeiten dazu gab es. Sowohl hinten raus nochmal, gehst du da in die
Overtime. Du musst jetzt nicht nochmal alles wiederholen, was
nein,
ich gesagt habe.
Nein, aber auch da wieder machst du dann das zweite Tor, auch da gibt es Möglichkeiten. Die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Du kannst natürlich auch sagen, das funktioniert hier alles nicht und dann brauchen wir auch, dann bringt es nichts zu sagen, ja, wir brauchen Zeit und das muss alles zusammenwachsen, weil wenn man sich auf dem Holzweg befindet, dann sollte man den schnellstmöglich verlassen. Diese Situation, und das kann steht natürlich auch jedem frei für sich zu beurteilen, aber ich glaube schon, dass es ein paar Menschen gibt, die sehr nah an dem Ganzen hier dran sind, uns beide inklusive, die das besser beurteilen können und ich sehe uns ganz bestimmt nicht auf dem Holzweg. Was natürlich trotzdem eine große Herausforderung ist, ist die Tatsache, dass man, wie du sagst, ein paar Dinge anders machen muss, weil vielleicht hat man sich dann doch gedacht, ah okay, gute Vorbereitung, guter Saisonstart, seit langem mal wieder.
Das ist mal leichtsinnig.
Dann hast du ja gegen Nürnberg schon gesehen, da liegst du ja nun mal 4-1 hinten und sogar nochmal 5-4, drehst das Ding dann auch wieder. Ja, und danach fand ich irgendwie so das Gefühl, ja gut, irgendwie wird das schon laufen. Und bis dann gegen Augsburg das erste Mal auch so ein bisschen.
Da hast du auch gezeigt bekommen, dass es nicht immer läuft.
Nicht so voll da in ein paar Situationen. Das wird dann in unglücklichen Momenten bestraft. Das hätte auch wieder in die andere Richtung kippen können, ja. Da entwickelt sich dann halt eben nicht dieses Selbstvertrauen, wofür die Basics aber immer wichtig sind. Und das ist auch, ich glaube, ich habe es jetzt nach dem Frankfurt-Spiel auch schon gesagt. Wenn Stefan nach dem Spiel sagt, dass ihm das Zweikampfverhalten seiner Mannschaft nicht gefallen hat, dann ist das, glaube ich, was, was wir in Zukunft nicht mehr hören wollen. Ja, weil das sind Dinge, wo du sagen musst, das muss diese Mannschaft ausmachen, sonst kannst du nicht erfolgreich sein.
Und wir müssen jetzt auch nochmal eben sagen, es liegt nicht am Trainer, am Trainerstab. Die werden erst in die Situation kommen, sich erklären zu müssen, wenn sie es auch in den nächsten 5 Spielen nicht hinkriegen, eine Wende einzuleiten. Vorher wird das nicht passieren, denn du siehst, was die Fehler sind und es sind individuelle Dinge, die eigentlich nicht passieren dürfen. Und deshalb ist die Situation nochmal für all diejenigen, die viel schreien, aber vielleicht nochmal einmal auf den Fokus auch den letzten Jahren richten sollten. Es ist anders.
Und, es ist scheiße, aber trotzdem anders.
Ich glaube, der Trainer wird nicht gehen dieses Jahr. Ich würde, nein, ich wette ja nicht auf Sport, aber ich bin.
Nee, ist schön.
Also ich glaube, die Entwicklung wird fortschreiten.
Ich sagte eins, wir sollten diesen Mann gut festhalten. Das ist jetzt meine persönliche
Meinung. Das können jetzt auch wieder Leute immer interpretieren, ja, und ihr seid so nah.
Aber, ja.
Faktisch ist, ich hoffe, ich habe recht. Ja. Weil ich glaube, man muss aktuell keinen Gedanken daran verschwenden, dass das Prinzip hier gerade in Frage gestellt ist. Und alle, die jetzt schon nervös werden, den kann ich nur raten, bleibt noch ruhig. Ihr werdet es spätestens Mitte November, wisst ihr es, nach dem ersten Wochenende, nach der Pause, ob man das Ding rettet, ob man einen vernünftigen Weg einschlägt. Und die Wahrscheinlichkeit ist existent. Und das habe ich im letzten Jahr vermieden zu sagen.
Dafür müsste man sich jetzt nochmal sämtliche Podcasts wieder anhören.
Macht das gerne, wir können jeden Klick gebrauchen, ihr wisst ja.
Ja, also ich glaube auch in der Phase, die ich dann im letzten Jahr angesprochen habe, da waren wir über Spiele extrem passiv. Da haben wir, ich erinnere mich an ein Spiel in Schwenning, wo wir, glaube ich, an die 60 Schüsse gefressen haben. Haben dann, glaube ich, auch alle gemerkt, nicht der Weg, mit dem du erfolgreich sein kannst. Ist natürlich dann vielleicht auch erstmal nachvollziehbar zu sagen, okay, wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir Stabilität haben. Das exakte Gegenteil ist dann manchmal der Fall. Das ist jetzt meine Laienbeurteilung. Wie gesagt, viel tiefer bin ich da in der taktischen Materie auch nicht drin. Es ist deutlich komplexer. Wenn es so einfach wäre, würde man es einfach machen.
Meinst du, wir beiden es auch?
Das glaube ich tatsächlich nicht.
Ich habe das auch nicht behauptet. So, lasst es uns damit bewenden lassen. Also, ich meine, ihr hört es ja sowieso nicht, aber es sind so unsere Gedanken, die wir in uns tragen. Können auch gerne sagen, die beiden Hoshis haben wirklich mal überhaupt gar keinen Plan.
Da gibt es genug Leute. Aber ich zwinge auch niemanden, sich das hier anzuhören.
Aber nee, das tun wir nicht. Tatsächlich, das ist ein Serviceangebot. Aber
ich finde es immer geil, dann ringen die sich immer auf und labern so viel Scheiße und ja, dann hört doch halt einfach nicht hin.
Doch, lass sie doch zuhören.
Ja, für uns ist das
also
gut.
Ich höre ja auch andere Podcasts, bin nicht immer der Meinung, aber ich erweitere meinen Horizont. Und kann vor allen Dingen sagen, der Heinz hat keine Ahnung, am Ende, Mitte November. Ja, dann müssen wir noch reden über eine Schifffahrt.
Jo, stimmt, das wird auch, ich weiß nicht, es ist bestimmt, doch, es müsste eine Premiere sein.
Ist lustig, eine
es müsste eine Premiere sein. Sonderzüge gab es viele, Sonderschiffe.
Ich bin gespannt, schickst du mir ein paar Fotos?
Selbstverständlich, du brauchst dir nicht zu schicken, das wird auf unseren Kanälen du natürlich entsprechend. Nee, ich selber halte mich, da fern.
Okay.
Geht also schon. Auch im Sonderzug war ich ja nicht dabei, weil ich sag's immer, wie sagt man immer so schön, irgendjemand muss auch ein bisschen arbeiten und das ist in der Umgebung, glaube ich, schwierig. Nee, ich beschwere mich nicht.
Nee, ist okay. Gut, haben wir sonst noch was zu erzählen diese Woche? Sonst gehen wir nämlich ins Gespräch mit dem wir heute haben. Und
ja.
Ich würde sagen, viele wetten darauf, dass wir heute Franz Fritz Meyer im Gespräch haben.
Ja, den sparen wir uns noch ein bisschen auf. Nein. ja, Franz wird sicherlich auch nochmal kommen, wenn es darum geht, Dinge zu erklären. Das kann er ja Gott sei Dank ganz gut. Vielleicht nur, wir spielen jetzt am Freitag in Pink.
Zum Pinktober.
Ich glaube, da muss man jetzt nicht mehr viel zu sagen. Das ist Gott sei Dank weitläufig verbreitet und bekannt. Kampf gegen den Brustkrebs. Als farbenfrohes Zeichen gibt's ja ligaweit. Viele Vereine haben es schon gemacht. Wir nutzen jetzt die Gelegenheit am Freitag und freuen uns drauf. Hatten wir letztes Jahr schon. Dementsprechend sind schon viele pinke Trikots im Umlauf. Wir werden auch dieses Jahr dann wieder welche am Fanshop haben, um noch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Und wir freuen uns auf alles Mögliche in Pink am Freitag. Das vielleicht noch und dann, genau, zu nicht Franz Fritzmeier.
Genau, den einige erwartet hätten. Aber zu einem von zwei der geilsten Sponsoren dieser Welt.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Ja, viele hätten gedacht, wir würden heute, da ist er wieder, mein Lieblingsfreund, der Kühlschrank.
Also es ist wirklich Wahnsinn, du drückst auf den Knopf und das Ding, aber es geht ja gleich wieder aus.
Wir sind in einem professionellen Umfeld, ja, da geht halt immer der Kühlschrank an, ist mit unseren Shampoosflaschen und so bestückt, die wir hier so trinken während des Podcasts.
Kein Kommentar.
Gut, willst du heute mal unseren Gast vorstellen?
Du hast mich das schon mal gefragt. Ich denke aber eher, dass die Ehre dir gebührt, weil ihr ja wirklich tatsächlich schon den einen oder anderen Berührungspunkt mehr hattet.
Ja, aber auch nicht viele so über die Jahre.
Ja, aber
gesehen.
Wir haben uns ja jetzt gerade das erste Mal wirklich kennengelernt. Ich bin positiv nicht überrascht natürlich, aber ich bin sehr begeistert.
Na, ist ja ein Kollege. Also insofern könntest du es riskieren. Versuch
das
mal.
Das ist die Frage.
Ich lobpreise ihn und du stellst ihn vor.
Danny, wir können ihn ja fragen, wie würdest du denn gerne anmoderiert werden? Gibt ja viele Themen. Als,
sehr gut.
Als Podcast-Kollege.
Ich bin begeistert von
und wenn man dann, nochmal schaut, Silbermedaillengewinner hörst du wahrscheinlich auch mal, deutscher Meister. Ehemaliger Goalie hier,
also
DL-Goalie, Roosters-Goalie.
Ist der aus den Birken.
Richtig.
Gut.
Mirko hat das immer noch nicht verstanden, dass es Beschreibungen gibt und auch Ankündigungen, wo durchaus drinsteht, wer
wir versuchen
ist.
Immer die doppelte Überraschung. Ja, guck doch mal. Carsten Humme, einer unserer 68 Hörer,
der
die
sich
wir
übrigens
haben.
Bei mir bedankt hat für die netten Worte.
Der Carsten Humme, also du kommst gleich dazu. Also, denk nicht, wir sind so bescheuert. Der Carsten Humme hört morgens um 6 im Badezimmer. Glaubst du, der liest vorher die Shownotes?
Nein.
Siehste.
Aber Carsten wird es überleben.
Ja.
Aber der ist auch.
Aber der kann auch mit aus den Birken was anfangen.
Wollte ich gerade sagen. Also, wir machen uns ja auch immer Gedanken, wen könnte man denn so dazu holen? Und vor dem ersten DL-Spiel gegen die Dresdner Eislöwen, ja, Iserlohn, Dresden.
So, jetzt krieg nochmal die Kurve und frag ihn nochmal so. Dann kann er auch endlich mal was sagen.
Das wäre nämlich auch ein Punkt, Danny, ehemaliger. Nicht ehemaliger Aufstiegsgoalie auch der Dresdner Eislöwen für den ersten DL-Aufstieg. Wie dürfen wir dich ankündigen?
Ja, schönen guten Tag erstmal meinerseits. Danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Es macht schön, auch auf der anderen Seite zu sitzen. Wie möchte ich anmoderiert werden? Ich glaube, was cohl wäre eigentlich, unser Iserlohner Mitbürger.
Das stimmt.
Und das habe ich jetzt, was ich noch vergessen habe. Aber schön, also wir müssen jetzt die privaten Themen nicht breitreten.
Iserlohner oder Lettmater?
Nee, Lettmater. In Lettmater gehe ich nur gern zum Italiener.
Okay, nee, weil ich habe immer gehört, ja, der aus dem Böcken, der wohnt in Lettmater. Ich wusste es tatsächlich nicht, ob direkt in Iserlohner oder
wahrscheinlich, weil er so häufig bei dem Italiener da ist. Ne?
Gefühlt, ja.
Also, okay, welcher Italiener? Also wir müssen
Hund, ja, ich habe Angst, das zu sagen. Na, gehen alle dahin. Dann wird der überfüllt.
Ah.
Nein, weil der so gut ist. Darum
ja, gute
geht's.
Restaurants muss
Punto
man pushen.
Doro, ganz klar, ganz, ganz toller Italiener.
Wie der Dönerladen in Berlin, das ist Wahnsinn. Das
bin
Ding.
Ich ja. Tatsächlich, meine Frau hat früher in Lettmate gewohnt und ich glaube, da haben die Leute mich gesehen. Es ist schon eine Weile her. Und seitdem gehen wir auch zum unserem Italiener, der mich seit 10 Jahren Dennis nennt. Ich das niemals in Frage gestellt habe.
Also Danny ist nicht kurz für Dennis, sondern.
Genau, aber das ist, er darf das. Das finde ich toll. Also
okay, was nimmt man mal eben von der Karte? Also wenn man seit 30 Jahren Stammgast ist?
Also ich kann alles empfehlen. Von Nudeln bis Fisch, Fleisch, alles durch. Wirklich toll.
Okay. Frisch. Ich freue mich auf die Einladung, Herr Dutch.
Wieso das denn?
Ja, wieso kannst du doch mal machen?
Die Einladung müsste jetzt eigentlich von dem Italiener von der Lokalität selber kommen, wenn wir hier schon gratis Werbung schalten.
Wir haben ja schon über meinen Friseur gesprochen, den Uwe, der hinterher WhatsApps ohne Ende kriegt. Das ist schon ganz geil mit 68 Hörern.
Ja,
oder
ja.
Oder sind es 69 mittlerweile? Man weiß es nicht.
Habt ihr nur 68 Hörer?
Ja, verbrieft.
Mensch.
Das sind Leute, die auf uns zukommen und uns das wirklich sagen. Wir glauben, es sind ein paar mehr. Aber das weiß man ja nicht
zwei,
so genau.
Drei. Also, vielleicht.
Er ist doch ganz Roosters Town. Hört doch bestimmt rein.
Ich meine, du kennst ja das Geschäft. Ihr seid ja mehr deutschlandweit unterwegs. Wir sind ja eher kleinorientiert, sind sehr Special Interest. Also auf Roosters und die Region. Und wir haben ja die Katze letztes Mal schon aus dem Sack gelassen. Wir haben so zwischen 2 und 2,5 pro Woche. Und das ist schon sehr ansehnlich. Sagen wir es mal so. Für einen lokalen Podcast. Ich denke mal, ihr werdet so bei 5 oder so sein. 4, 5 und wachsend. Oder deutlich schon höher.
Ja, haut ungefähr hin.
Ja.
Auch das Schöne ist wirklich, dass wir wachsen. Das ist toll. Da haben wir echt Spaß dran. Versuchen auch, ist ja bei uns geht es ja nicht nur am Eishockey.
Genau, ihr redet auch über Leben.
Genau, wir wollen auch Geschichten erzählen, die indirekt aber auch wieder mit Eishockey passiert sind. Ne? Und da versuchen wir immer im Allgemeinen auch immer wieder ein paar Gäste einzuladen. Jetzt hatten wir einen Fischi, hatten wir. Der
ja,
kommt.
Ich weiß.
Was haben wir heute? Wann werdet ihr ausgestrahlt?
Morgen. Wir laufen also, morgen früh um 6.
Also donnerstags.
Mhm.
Gut, zeitgleich. Eis und Leben, schaltet mal ein. Euer Topspieler.
Nochmal gratis Werbung.
Der Herr Fischbuch ist zu Gast.
Ja, der vorher.
Und erzählt
der vorher
einiges aus seinem Leben. Ja. Also wirklich interessant. Ist jetzt nicht der größte Redner.
Du, wir haben ihn ja auch schon gehabt im Sommer hier. Und das war so, das war natürlich auch ein Kacktag für ihn. Erster Tag Roosters. Hallo, willkommen. Und dann kamen die beiden Typen vom Podcast und haben ihn ordentlich reingezerrt und gesagt, so.
Na, das war schon angekündigt.
Angekündigt. Aber du hast ja vollkommen recht. Ich habe ihn ja auch immer so mal nur in Interviews erlebt. Und er ist da überhaupt, also das braucht er nicht für sein Leben. Aber wenn er merkt, das stimmt die Atmosphäre, er kennt die Menschen und kann auch vertrauen, dann geht die Tür Stückchen für Stückchen auf. Und ich habe das schon zu oft gesagt, ich sollte das eigentlich nochmal sagen, ich habe ihn ja jetzt hier auch so ein bisschen als Kapitän kennengelernt. Und diese Verantwortung und diese Dinge, die man mir immer erklärt hat, was so ein Kapitän machen muss, das führt er echt brillant aus, das muss man sagen. Also er sagt immer freundlich guten Tag, nimmt alle Leute mit, die er irgendwo.
Ja.
Und da sagst du mal, das ist ja normal, das musst du doch machen. Stopp, das ist ganz und gar nicht normal. Das ist super, wenn du so jemanden hast, der das öffnet und dafür sorgt, dass sie alle drin sind, die irgendwas mit dem Verein zu tun haben. Unterschiedliche Ebenen zwar, aber das ist toll.
Ganz feiner Kerl, wirklich. Also das merkt man
auch. Er hat doch brav gefragt, ob er zu euch kommen darf. Hat er sich das Go geholt?
Ja, gut, das wollen wir natürlich auch, dass da gefragt wird und dass es keine Schwierigkeiten gibt oder was. Aber es ist wirklich ein ganz feiner Kerl. Sehr interessante Geschichten auch, muss ich sagen. Und wie gesagt, wird morgen ausgestrahlt. Wir sind auch gespannt und
was ein Timing.
Ja, super Timing. Ne? Könnt ihr direkt hier nach mal rüberschalten.
Man muss
Eis
vielleicht,
und Leben.
Ja.
Da mache ich Werbung, geil.
Man muss, ja gut, das habe ich kommen sehen. Vielleicht jetzt nicht so früh, aber gut. Man muss vielleicht nochmal einordnen und ein bisschen früher anfangen für alle, die es nicht wissen. Die paar natürlich nur. Aber auch Danny ist tatsächlich Kollege, auch schon zur aktiven Zeit gewesen. Du hast jetzt nach der letzten Saison aktuell keinen Verein, kann man so sagen. Meiner Kenntnis nach bist du nicht retired.
Nicht retired, genau.
Okay.
Ich halte mich hier zu Hause.
Und hältst dich auch fit? Also du könntest...
Genau, ich halte mich fit. Ich,
direkt wieder Werbung.
Ich glaube, man muss sagen, ich muss nicht um jeden Preis noch spielen, aber...
du könntest.
Ich könnte, ich würde gern, muss ich ganz ehrlich sagen, ich liebe den Sport und ich glaube, das ist wahrscheinlich, man kann niemals nie sagen, dann auch das letzte Mal wäre. Ne, man weiß es nicht, aber es ist schwierig, weil, das habe ich dir vorhin gesagt, es ist, wenn einmal Schluss ist, dann ist Schluss.
Ja, und sich damit abzufinden, ist das größte Problem. Du hast auch schon unter uns verraten, deine Frau sagt auch, geh halt nochmal ein Jahr. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Also, dass die nicht sagt, jetzt reicht's mal.
Der Support,
hör mal auf aus dem Birken. Jetzt Schluss hier.
Ich merke schon, wir haben sich drei gefunden, weil wir kommen ja von Hölzchen auf Stöckchen. Ich will immer noch ein bisschen Struktur gerade reinbringen, um zumindest einen Startpunkt zu haben. Danny ist letztes Jahr als Goalie mit den Dresdner Eislöwen aus der DL2 aufgestiegen. Seitdem aktuell nicht aktiv und aber parallel auch schon seit, hast du gerade gesagt, 10 Monaten oder so, einen Podcast mit dem Kollegen Uplegger, der damals noch dein Teamkollege war, jetzt nicht mehr in Dresden spielt, angefangen und ja auch durchaus eingeschlagen, offensichtlich ein Need bei den Leuten erfüllt.
Naja, weil ihr euch auch eine gute Nische gesucht habt. Also über das Leben sprechen. Also wir tun das ja auch mal, aber hier guckt halt jeder drauf und denkt,
wie reden über die Roosters.
Wen interessiert das schon? Aber ja. Nein, auf der anderen Seite habt ihr da eine schöne Nische für euch gefunden. Ne?
Ich denke auch. Also ist, glaube ich, sind ein paar Geschichten über alte Trainer, ne? Oder man muss natürlich, oder wir hauen jetzt niemanden in die Pfanne oder so, sondern einfach unsere Perspektiven, wie wir das erlebt haben oder auch von anderen Gästen, die dann auch erzählen oder mit Mitspielern, zum Beispiel Frankie Mauer, Christoph Ullmann, jahrelange Teamkollegen gewesen oder auch über Nationalmannschaft, wo wir da über Geschichten erzählen, wenn wir mal ausgerückt sind und auch
bitte?
Mal.
Auch so was mal, habt ihr gemacht?
Wir haben uns auf, die Stadt natürlich auch mal angeschaut.
Entschuldigung,
ne? Freien Tag und dann,
alles klar, jetzt habe ich verstanden. Jetzt habe ich verstanden.
Mal schauen, was die Stadt zu bieten hat. Also Geschichten und ja, wir erzählen noch viel. Jetzt haben wir eine Oktoberfest-Folge gehabt, haben wir ein bisschen darüber über Geschichten erzählt. Da haben wir mit Frankie Mauer zum Beispiel, da waren wir noch jung, waren wir 20 Jahre, da sind wir mit dem Bus in so einem kleinen Van, da haben wir waren wir alle in Mannheim unter Vertrag. In Heilbronn haben wir quasi die Förderlizenz gehabt und haben wir so einen Bus gehabt. Da mussten wir jeden Tag immer hin und her fahren. Irgendwann haben wir gesagt, komm, jetzt fahren wir mal zum Oktoberfest und gucken uns das mal an. Und dann sind wir an einem freien Tag sind wir runtergedüst, haben da uns das mal angeschaut und auch mal ein Bier probiert. Und dann haben wir alle im Bus geschlafen. Also so Geschichten.
War da ein Jungadler Branding drauf oder war das ein neutraler?
Nee, es war ein neutraler Bus.
Aber Mannheimer Kennzeichen wahrscheinlich.
Ja, nein, das gehört ja auch dazu. Und wie gesagt, das Schöne ist ja dann auch, so ein Kollege bei einem Ex-Kollegen, der öffnet sich ja auch nochmal ganz anders. Und man hat viel Spaß über gemeinsame Geschichten. Das können Felix und ich nicht von uns behaupten.
Nein.
Weil zwischen uns liegt die Generation. Das versuchen wir immer so ein bisschen rauszuarbeiten. Wenn ich was von einem Negerkuss sage, was man heute nicht mehr sagen darf, man muss ja Schokokuss sagen, dann verbessert er mich immer und ich versuche dann immer...
Du machst dich aber gut.
Das junge Leben
machst, das
zu akzeptieren,
weißt du, von den Dönern. Das Gute ist ja, das
verstehe ich.
Ja, muss
du
sein.
Bist aber trotz deines nicht mehr ganz jungen Alters aber immer noch aufgeschlossen genug, um dem offen gegenüberzustehen. 31.
Okay, siehst du, der Arne ist noch ein bisschen jünger und wir haben bei uns das Thema, wir haben ja auch so 10 Jahre, ein bisschen mehr als 10 Jahre Unterschied.
Bei uns sind es 20. 21.
Okay, aber
ich bin schon alt.
Ja, pass auf, bei uns haben wir Jugendwörter.
So
Jugendwörter.
Oh.
Ja,
ja.
Viel Spaß damit.
Ich habe einen 9-jährigen Sohn zu Hause. Was glaubst du?
Das
du
kommt alles
ohne
noch.
Flachs.
Das kommt alles noch. Das ist aber, das merke ich wiederum auch, wenn du unten in einer Kabine unterwegs bist. Hab ja auch inzwischen bei uns im Mediateam auch jüngere Kollegen, Kolleginnen. Da hältst du auch nicht mehr bei allem mit, muss man ehrlich sagen. Gerade mit den Youngstern, die kommen schon crazy, um mal ein Jugendwort zu benutzen.
Das ist, glaube ich, kein Jugendwort
ausgehauen.
Das war in deiner Jugend mal. Naja, aber es ist schon schön, dass du, wie gesagt, immer diese Generationen, die du einfach erlebt hast. Und du merkst ja jetzt auch, also in meinem Alter kann ich ja immer wirklich aus dem Fundus irgendwie gucken, dass da schon viel erlebt ist. Aber dass du immer diesen jungen Spieler kennenlernst und sie immer irgendwie anders ticken, auch von Jahrgang zu Jahrgang und sie Geschichten erzählen und du kommst trotzdem immer noch ganz gut mit ihnen ins Gespräch und so ein paar bleiben da noch hängen. Yannick Proske zum Beispiel, viele Interviews mitgemacht, ab und zu hört man sich, sieht man sich mal, weißt du, und jetzt habe ich ihn mal wieder gesehen im Fernsehen, letzte Woche, als die Roosters gespielt haben. Ich saß im Studio, ich habe aber dabei Lauf gehabt, dachte mir, Scheiße, der Kleine ist aber auch ein Großer geworden jetzt mittlerweile.
Ja,
der sieht jetzt aus wie ein Mann. Vorher hat er immer ausgesehen wie Yannick halt. Ne? Und
Dann
das erlebst du so und bleibst halt im Gespräch, das ist ganz schön. Wollen wir jetzt mal über Eishockey reden eigentlich?
Das wäre jetzt auch mein nächstes Stichwort.
Also wir können gewesen, das gerne noch ein Stündchen weitermachen, weil es wird ja funktionieren. Willst du vom Anfang anfangen oder vom Ende aus anfangen? Jetzt, du hast ja schon mehrfach von den Eislöwen geredet.
Anfang heißt aus Iserlohner oder aus Dresdner Sicht jetzt?
Nee, also Iserlohner Sicht.
Iserlohner Sicht. Und der Anfang Also es war 1959, haben sich
hier ein paar Kanadier. Du bist so ein Blöd, ja.
Wenn, wo möchtest du anfangen? Fang du an.
Wenn du tatsächlich nochmal so zurückblickst, was ist dir von dieser kurzen Zeit hier eigentlich hängen geblieben?
Die Diamanten am Helm, das habe ich...
Das waren keine Diamanten, das waren Swarovski-Steine.
Diamanten?
Ja, also, der ist bodenständig.
Kennst du die Geschichte?
Nee.
Hast du die, hat er nämlich, dass sie also bei euch
weiß,
erzählt oder,
drauf
oder
ist.
Woanders?
Haben wir auch bei uns im Podcast erzählt. Also ich kann ein bisschen mal einblicken. Also erstmal muss ich sagen, ich bin ja damals, 2009 glaube ich war es,
ja.
2009 bin ich aus Mannheim hierher gekommen. Mhm. Da muss ich auch ganz klar sagen, das war Carsten Mender, hat mich damals hergelotst und hat mir diese Chance gegeben. Was auch am Ende, glaube ich, mit ein entscheidender Schritt war, dass ich quasi so in etwa durchstarten konnte.
Obwohl es nicht das beste Jahr war, insgesamt. Also,
nee, es war.
Es war so ein durchwachsenes Ding.
Es war okay, glaube ich. Alle waren
wir haben
knapp die Playoffs verpasst, oder Pre-Playoffs verpasst.
Wir haben nur hier unser Sticker-Album 25 Jahre DL liegen, in dem Danny selbstverständlich auch vertreten ist. 13 Spieler kamen neu vor der Saison, 13 mussten gehen und Doug Mason kehrte an die Bande zurück. Am Ende stand der 11. Platz. Klingt durchwachsen.
Das war 2010.
2009, 2010. Ach, vorher warst du auch schon da. Warte. 2008, 2009. War auch Elfter geworden.
Moment, aber bei uns war ja Uli Liebsch Trainer. Also irgendwas stimmt hier nicht.
Was machst du denn da?
Nee. Ja, aber es gab Übergänge. Also Uli Liebsch fing an und dann kam noch Doug Mason, oder nicht?
Nee. Sag mal her.
Uli hat angefangen
und ich nie
in der Saison. Also jetzt muss ich jetzt wirklich die Statistik
aufmachen. Da bist du auf dem Mannschaftsfoto drauf.
Also das weiß ich ja noch, Doug habe ich nicht gehabt, der kam nach mir. Uli wurde auch, ich wurde vor Uli entlassen.
Nein,
2010, genau.
Hast du die Saison mit, dann vorher war Steve Sterling. Oder die Mannschaftsfotos sind nicht richtig. Kann auch alles passieren.
Ach, guck mal, dann entdecken wir also Fehler im Sticker-Album.
Ja, ich habe da schon ganz viele Fehler entdeckt.
2008, 2009. Ja, Mensch, was ist denn hier
jetzt
los?
Jetzt nochmal Fakt. 09 kam der Kollege aus den Birken, aus teils Heilbronn, teils Adler Mannheim an den Seiler See, machte im ersten Jahr 49 Spiele und verabschiedete sich in der Saison 10-11 zu den Kölner Haien.
Genau.
So ist
49
es.
Spiele von... Das ist ja größtenteils
ich hab,
in der
also,
Saison gespielt. Ne?
Genau,
er
also
hat
es war
16 Siege gefeiert, 17 Niederlagen bedauert und hat 2728 Minuten gespielt. Also das war seine Saison.
Also um jetzt mal die genaue Geschichte zu erzählen, es ist, ich kam her mit der Chance, mit Basti Stefanisci zusammen, um den Platz zu kämpfen. So. Und mein Vorteil war, dass Basti quasi in der Vorbereitung in Amerika war. Was man ihm ja nicht ankreiden darf, sondern es ist eine Riesenchance. Ne? Er konnte da die Chance nutzen, dass er da irgendwie ins Team kommt oder so. Ist ja der Traum von jedem von uns. So, und dadurch hatte ich so einen kleinen Vorteil und konnte schon ein, zwei Spiele machen. Und es lief okay. Also ich glaube, weniger erwartet für dieses Jahr und es war dann okay, also für jemanden, der dann für meinen Durchbruch mehr oder weniger, ne, wenn man es so sagen kann.
Nee, das war dein erstes komplettes DEL-Jahr, das war sehr in Ordnung und trotzdem war es irgendwie, erinnere mich da selber noch so ein bisschen dran, man hat noch mehr erwartet und im Nachhinein dann erst verstanden, Alter, was willst du eigentlich von dem Jungen? Der hat doch ein Top-Jahr gespielt mit den Ergebnissen, die er geholt hat. Und dann kam Jahr 2 und dann haben sie dir einen Ausländer vor die Nase gesetzt, der jetzt nicht der schlechteste unter der Sonne war, mit Manny Legacy.
Genau, also unser Start war durchwachsen.
Genau.
Ne? Es,
so
glaube ich, man erwartet dann immer mehr. Und
das war auch die Saison, wenn man jetzt einen weiterblättert, wo
genau, es war Uli, da hat Uli Liebsch gestartet und dann ich war mit Silo Martinovic zusammen im Duo. Und dann war man nicht, ich drück's mal so aus, man war nicht zufrieden mit uns und hat gesagt, okay, komm, jetzt müssen wir doch nochmal verstärken. Und hat sich dann quasi
Manny Legacy geholt,
was ja wirklich ein großer Name war oder ist. Mhm. Ne? Und hat uns dann quasi auch gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch dann auch weiter umschauen. So, und das, die Chance habe ich dann genutzt. Hab dann in Köln gehört, dass
Da habe zu den Kölnern haben wir in dem Heftchen keine Infos. Guckt er jetzt gerade wieder hier
rein. Auf jeden Fall habe ich wollte nur sagen, ich habe gehört, dass da einer mal ab und zu ein bisschen Blödsinn treibt. Und dann habe ich da mal angerufen und habe gefragt, könnt ihr noch einen gebrauchen? Dann haben sie ja gesagt und dann habe ich die Zelte hier auch abgebrochen. Das ist die kurze, knappe Geschichte, 1,5 Jahre. Ganz kurz dazu noch, in den 1,5 Jahren habe ich aber meine tolle Frau kennengelernt.
Sonst wärst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr hier beim besten Italiener der Welt.
Dementsprechend hat es mich hierher verschlagen.
Aber wer da auf diesen Mannschaftsfotos alles drauf ist, ne? Jimmy Roy, Robert Hock, Michi Wolf, von dem Jahr davor habe ich jetzt noch Ryan Reddy gesehen.
Das waren schon große Tage. Also das, was da war, war schon ziemlich anständig.
Sebastian Jones, Didi Ohrendorf.
Mats Christensen müsste
auch noch. Mats Christensen in dem Jahr, genau.
Er war auch ein Topspieler über Jahre in Berlin. Wen haben wir noch?
Marc Adelan sehe ich hier
noch. Oh ja, der ist auch der legendäre Typ.
Ist super für das Medium-Podcast, dass wir uns jetzt hier gemeinsam Bilder angucken.
Ich setze da ja nochmal einen drauf und dann kam er ja nach Köln und hat er mit so unbekannten Menschen gespielt wie Christoph Ullmann, Philipp Gogula, Jason Jaspers zum Beispiel, Jasper. Ivan Tschirnik, also Greg Lassen tatsächlich auch da. Mirko Lüdemann machte eines seiner letzten Jahre.
Krass, dass du das alles aus dem Kopf weißt.
Ja,
das
ist ja der Elite Wahnsinn. Prospekt hilft, vielen Dank. Gerrit Fauser war da in dem ersten Jahr. Insofern, es war. Und da, das muss man ja auch sagen, da hast du dann mal locker, warte mal, ich guck nochmal. Also, ich hätte jetzt gesagt, auch die Hälfte der Saison, es waren 31 Spiele, die du gemacht hast. Und dann warst du drin. Also, dann war er kein junger Spieler mehr, sondern er hat gespielt in Köln und war auch einer derjenigen, die das dann gemacht haben.
Ja, es war eine schöne Reise, war schön. Also das, aber deswegen, der erste Schritt und der wichtigste Schritt war, glaube ich, für mich aus Mannheim nach Iserlohn, dass ich hier die Chance bekommen habe.
Wie alt warst du da?
24.
Damals wie heute ein verhältnismäßig junges Alter ist eigentlich, um wirklich die, also was hast du gesagt, 49 Spiele ist ja schon.
Ich würde es als Durchschnitt nennen, für den Umschwung zum Nummer 1 heute.
Ja.
Also so, das ist so das Alter, wo es jetzt so langsam passieren sollte. Also.
Ja, das ist so. Und Carsten hatte, das muss man immer wieder sagen, da auch ein Faible für die Leute zu entdecken. Und dann kamst du halt wie immer, also das hat sich bis heute eigentlich nicht verändert, in eine Tretmühle in Iserlohn, wo du eigentlich denkst, boah, hier kannst du alt werden, in Anführungszeichen.
Vor allem, wenn man dann noch die entsprechende Frau dazu kennenlernt.
Das sowieso.
Aber das gilt, das, jetzt sowieso. Nicht, das gilt jetzt nicht für jeden.
Nee, das stimmt. Aber du hast halt eigentlich alles richtig gemacht. Du spielst dann und so oft kommt der Punkt, die Mannschaft hat nicht den sportlichen Erfolg insgesamt. Und dann fängt man an zu diskutieren. Das betrifft nicht nur Torhüter, aber es hat viele Torhüter betroffen in den Jahren. Und auch das muss man dann, wenn man deine Karriere anschaut, einfach als extrem positiven Punkt merken. Ja, man hat dann die Chance, nach Köln zu gehen. Da sind ja auch ein paar andere. Colin Danielsmeier ist dann nach Köln gegangen, auch mal für eine gewisse Zeit. Auch der hat sich da nochmal entwickelt. Der wäre nicht zum Rekordspieler dieses Clubs gekommen, wenn er nicht in Köln nochmal angegriffen hätte, auch ein bisschen neu gelernt hätte. Und du hast dich halt durchgesetzt in der Zeit, ne? Weil einfach das Ganze gut funktioniert hat, das muss man einfach sagen.
Wie ging es dann weiter? Kurzer Abriss. Was
ich war 4,5 Jahre in Köln dann, wir waren 2-mal im Finale. Dann hatten wir ein schlechtes Jahr, kann ich mal so sagen, haben wir die Playoffs verpasst. Dann habe ich den Schritt nach München gewagt für 8 Jahre. Und dann bin ich ja nochmal nach Dresden für 1,5 Jahre, genau. In
aber
Dresden
das war,
in die zweite Liga.
Genau, also das war die DEL-Zeit, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Der Wechsel nach München, war das eine...
Darf ich vorher anfangen?
Ja.
Ich würde gerne noch über Köln reden.
Entschuldigung.
Weil, also ich hatte damals, aber da muss ich sagen, da hast du ja noch eine sehr eindimensionale Blickweise gehabt, weil du eigentlich nur vom Iserlohner Hockey-Kosmos aus auf die anderen Situationen geschaut hast. Das ist ja glücklicherweise heute in meinem Leben etwas anders geworden, sodass man auch viel andere Blickwinkel findet. Aber was war damals auch in Köln der entscheidende Punkt, sportlich gesehen, von dieser Mannschaft, die dich ja auch dann, wie gesagt, echt weiterentwickelt kann? Ich weiß noch, dass ein paar Kommentatoren immer mal wieder gesagt haben, er hat auch Glück bei seinen Geschichten. Er hat einfach eine gute Defensive. Ich habe immer gedacht, Scheiße, ja, okay, natürlich hilft eine Defensive, aber den ersten musst du halten. Das ist dein Job. Was war in Köln so der Punkt, der dich auch nochmal hat weiterentwickeln lassen in diesen 4 Jahren?
Ich glaube, dass da, also was oft auch unterschätzt wird, ist wirklich dieser Team-Spirit, ne? Dass der eine für den anderen da ist. Also das macht für mich Erfolg aus.
Und das war in Köln wirklich, das hast du gesehen.
Über brutal. Jahre hinweg. Und ja. Köln war ja damals kurz vor knapp, also da war finanziell fast bankrott. Und ich kam, war mir auf dem letzten Platz, aber da war ein Grundkern von deutschen Spielern, von jungen deutschen Spielern, die es über Jahre wirklich Topspieler, hier war auch noch hier Thorsten Ankert, Moritz Müller, Gugula, boah, war noch alles da, Weiß, Alex Weiß, ja. Ne, also alles Spieler.
Viele Jungs, die wirklich Leistungsträger in ihren Vereinen als deutscher Spieler
waren. Und wir waren eine junge Gruppe, die zusammengehalten hat mit halt Imports, das wirklich harmoniert hat und dadurch uns in diesem Jahr, wo wir letzter waren, noch ins Viertelfinale gekommen sind, im nächsten Jahr wieder Viertelfinale. Es wurde dann, Köln hatte dann wieder ein bisschen mehr Geld und dann konnten auch wieder ein paar bessere Spieler verpflichtet werden. Und dann war wirklich Finale und das war dieser Kern auch. Und das sehe ich als sehr wichtig und dass auch ein Spieler für dich Schüsse blockt, das Team auch auf die Defensive Wert legt, nicht nur jeder denkt, ich brauche meine Punkte, dass ich einen Vertrag nächstes Jahr bekomme, diese Spielertypen. Und das, glaube ich, das hat mir natürlich auch geholfen. Aber es gibt Torwarttrainer, wir hatten einen tollen Torwarttrainer, der mir weitergeholfen hat. Der Trainer, dass er dir Vertrauen gibt, das sind alles so Punkte. Ne?
Co-Trainer übrigens namens Niklas Sundblad in der Zeit.
Genau.
Am Anfang. Der soll auch nochmal eine Rolle spielen.
Halt. Genau. So, aber und ich denke, mein Spiel ist nicht, das ist auch ein Punkt, wo ich denke, wo viele Zuschauer oder Menschen, die nicht drinnen sind, also mein Spiel ist sehr simpel. Ich bin keiner, du siehst von mir, frag mich mal in den letzten 20 Jahren, wie oft ich in Highlights war, in Top, weil mein Spiel simpel ist. Michael Wolf hat immer gesagt, ich spiele auf Prozente. War Tatsache. Also wirklich, so gesehen habe ich gesagt, ja, irgendwie hast du recht. Sondern ich spiele, mein Positionsspiel war da.
Ja.
Und wenn du mir das Ding aber dann in den Winkel haust, ja, dann ist er drin, dann ist das so. Aber dann musst du erstmal hinschießen.
Ja.
Ne? Also so, das lag mir gut, dieses Positionsspiel, das Spiel lesen. Ne? Und deswegen glaube ich, habe ich auch den Vorteil, dass ich in so alten Jahren, also ich bin ja mittlerweile auch 40, noch spielen darf und kann. Und das, glaube ich, hat mir dann geholfen, auch über den Jungs auch durch mein ruhiges Spiel so quasi ein gutes Gefühl zu geben.
Ja, und das hat zu manchen Erfolgen geführt und jetzt schließen wir da an, wo du weitermachen wolltest.
Und deshalb habe ich gesagt, stell du die Fragen, weil ich habe absolut keine Ahnung, wie das damals in Köln auch in der Draufsicht so war. Aber
ja, das wusste ich ja auch nicht. Ja. Da hatte ich ja auch noch nicht viel mit dem globalen Blick zu tun, das muss man ja sagen. Also kann ich immer nur wieder bestätigen, wenn du aus einer Blase eines Clubs auf die Welt guckst, entwickelst du dich da auch nicht weiter. Das tust du nur, wenn du nochmal diesen Gesamtblick hast. Dann relativiert sich vieles, was du so hast. Aber machen wir in München weiter.
Du bist dann zu einem Zeitpunkt nach München gegangen, ich weiß gar nicht, Red Bull, Kosmos, Pipapo, aber da war ja jetzt noch nicht absehbar, dass die Reise da hingeht, wo sie dann hingegangen ist. In was für eine Situation hast du da vorgefunden? Eigentlich eine ähnliche wie in Köln, weil ihr dann ja auch wieder so einen Kern hattet, der denn gemeinsam erfolgreich war.
Ja, also ich wusste ja auch nicht, was auf mich zukommt. Das war, München war, ich glaube, seit 1 oder 2 Jahren war Red Bull mit drinnen oder hat dem der Verein gehört. Und die Red Bull ist im Viertelfinale ausgeschieden, heißt, jetzt war so, keine Ahnung, was auf mich zukommt. Das Team, viele neue Spieler und und dementsprechend war dann alles echt positiv, also muss ich sagen. Also es ist auch eine neue Welt, die ich kennengelernt habe. Es war, dir geht's eigentlich so toll dort, weil das Finanzielle auch natürlich da ist.
Und es liegt, ich wollte gerade sagen, es liegt nicht nur an den ganzen Red Bull-Dosen, die man umsonst mitnehmen kann. Das ist nicht der einzige Grund.
Genau, und ich, die jeden Tag hast du natürlich einen vollen Red Bull-Kühlschrank.
Da gibt es ein paar Jungs, die werden da richtig glücklich mit.
Kann mir doch keiner erzählen, dass das gesund ist, oder? Also bitte, jetzt, ich weiß nicht, ob du da noch...
Lass uns weitermachen mit Eishockey. Lass uns weitermachen mit Eishockey.
Auf jeden Fall, diese finanzielle Stärke, die dir das alles drumherum, dieses tolle Leben, ne, tolle Wohnung, die ein Top-Schuss sind, Autos, dir stimmt, wenn dir was fehlt für dir, deine Familie, dann wurde da nie gespart, sondern okay, du brauchst, okay, das ist in Ordnung, das brauchst du wirklich, du bekommst das. Ne, also so das Umfeld, einfach ein wirklich tolles familiäres auch Verhältnis und ein toller Trainer auch, Don Jackson.
Damals schon auch Trainer gewesen. Ja.
Damals auch schon Trainer gewesen, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich wirklich, also Wahnsinn war. Weil ich habe, wie jeder, hat jeder mal auch Phasen im Leben, wo irgendwas Schlimmes oder in der Familie ist oder irgendwas nicht da ist. Der Mann, mit dem kann man reden. Der sagt dir dann, du flieg nach Hause, alles gut. Ja, also es war, oder als Beispiel auch nur, wir haben in Düsseldorf gespielt am 22. Dezember und wir hätten am 23. eigentlich noch Training oder wir hatten Training. Mhm. Der dann zu mir gesagt hat, du bleib hier, brauchst nicht jetzt extra mit. Du kommst am 25. reist du wieder an zum Training und dann ist gut. Ja, das macht auch nicht jeder nee, Trainer.
Das stimmt.
Ja, also es sind so Dinge, wo wirklich geschaut hat, hey, alles gut.
Das sind natürlich für Menschen, die nicht in diesem Eishockey-Kosmos unterwegs sind und auch die Fans immer wieder so sagen, sollte doch eigentlich normal sein. Aber auch Michael Wolf hat die gleichen Geschichten über Don Jackson erzählt, wie du sie erzählst. Insbesondere in schwierigen Momenten, die man mal im Leben hat, sowohl sportlich als auch privat. Wie nah er dann dran war, sich interessiert hat dafür, ohne zu nahe zu kommen. Es war immer noch diese Distanz da zwischen Coach, Mentor und dem Spieler, aber trotzdem war er einfach da. Warum glaubst du, ist das bis heute, also auch gerade wenn man so ein Vorbild ja erleben konnte in der deutschen Eishockeyliga, warum ist das bis heute noch nicht Usus? Weil es eben doch auf den Menschen ankommt und nicht auf das, was du als Trainer lernen kannst für dich?
Ich weiß es nicht. Also es ist ja teilweise, unser Sport ist ja schon nordamerikanisch geprägt und ich glaube, dass das auch eine andere Mentalität ist. Und die da irgendwie oftmals diese Toughness drin ist. Ne? Mhm. So Eishockey ist
harter Männersport und wir reden nicht über Gefühle, sondern wir ziehen es
genau,
durch.
Genau, und ja, das hat er schon dann anders gemacht. Und für mich ist das ein ganz klarer Unterschied. Und das weiß man ja auch zu schätzen dann, finde ich. Also so habe ich als Spieler, der Mann tut so viel für mich, ich will auch alles für den geben. Mhm. Ja, das ist, man muss aber auch sagen, auch allgemein Christian Winkler, er hat, war auch sehr menschlich und war auch immer für einen da. Also das will ich damit sagen, dass das sehr familiär aufgebaut war oder ist. Ne, und aber zurück zu Don. Deswegen sind auch, glaube ich, so viele für ihn über Wasser gelaufen. Also was man...
Gefrorene Zeug, ja, ja.
Gefrorene also, ja, ja.
Nein, ich weiß, über sich hinausgewachsen ist. Ja. Weil wir wollen auch für Don, weil er uns auch so behandelt. Natürlich hat er auch dann Phasen gehabt. Jetzt im Nachhinein, ich war auch manchmal sauer indirekt, wo dann bei mir quasi, ich war mittlerweile dann auch ein alter Mann, hatte zwei große Verletzungen hinter mir. Meine Leistung war nicht mehr da, wo sie vorher war. Und ich spielte nicht mehr so viel, war dann auch sauer. Und wieso spiele ich nicht? Jetzt im Nachhinein, ja, klar, wenn du als Sportler nicht mehr die Leistung bringen kannst, ja, dann das Team, es geht um das Team. Das Team muss gewinnen. Dann war das, und es war auch dann die richtige Entscheidung. Jetzt, na, aber als Athlet in dem Moment willst du spielen, denkst du, du bist der Beste. Ja, also.
Das denken wir alle, aber entscheidend ist am Ende, wie du sagst, das Team, das funktionieren muss. War er auch ein der Mensch, der dir so jetzt vor allen Dingen auch, du sagst gerade, ich bin jetzt auch mal 40, hast im Rückblick betrachtet, war er so der Mensch, der, Michael sagte das auf jeden Fall, der ihn auch persönlich hat am meisten in Bezug auf den Sport sich weiterentwickeln lassen, als Mensch, als Persönlichkeit? War das dann Jackson? Oder gab es bei dir in dem Leben noch andere Persönlichkeiten, die diesen Einfluss hatten, wie er sicherlich auch, wo man sagen kann, okay, das ist mal ein Vorbild für mich?
Nee, also Don ist definitiv ein Vorbild. Ne? Es geht immer. Ich versuche immer, aus Menschen oder Erlebnissen etwas Positives mitzunehmen. Das ist genau wie ich arbeite auch noch mit Torhütern, also so als Torwarttrainer privat, und mit denen sage ich auch, nimmt von jedem etwas mit. Also weil ich glaube, jeder Mensch oder aus jeder Sache kann man etwas lernen. Man muss es nur für sich positiv einbauen. So denke ich. Ne? Und dadurch entwickelst du dich selbst. Und von Don natürlich, der hat jede Menge davon gehabt, was man mitgenommen hat. Auch vom Eishockey spezifisch her. Ne? Ich glaube, das war auch ein Grund an kleinen Details, die ich dann auch wieder in Dresden versucht habe, den Jungs mitzugeben, und dass das auch geholfen hat. Weil diese Erfahrung einfach ist immens. Und es hat damals geklappt und es hat wieder geklappt. Also ich denke, das ist schon, was der Mann drauf hatte, ist schon ja eine andere Hausnummer.
Du hast gerade gesagt an den Details. Hat er dir tatsächlich bei der Entwicklung deines Torhüterspiels geholfen?
Nein, da geht es
menschlich.
Nicht nur menschlich,
auch, und auch was
Spielsystem.
Okay, ja, ne?
Also kleine Dinge, die auch Spieler machen sollen. Ne? Es sind, wo wer steht im System, in der vor allem defensiven Zone, oder offensiven Zone für den Backcheck. Und als Beispiel, ich weiß noch, in Kölner Zeiten, haben wir versucht, das System zu kopieren von Don Jackson. Mhm. Ja, es hat aber nicht so geklappt. Offensiv alles toll, aber dann, wenn es zurückging, ne, dann habe ich da die Alleingänge gehabt, 2-1, in extrem. So, in München hatte ich auch diese Ortman Rushes against, aber nicht in dieser Masse wie in Köln. Aber ich habe dann festgestellt, aha, schau mal, das ist der Unterschied, dass deswegen
ach, dass da funktioniert und
genau,
da noch nicht.
Ne, da hat nie jemand drauf geachtet. Und es sind diese Details, die am Ende der Unterschied ist. Im Eishockey, da bin ich so überzeugt. Sei es im Torwartspiel, wo ich da auch, ich hatte einen unglaublich tollen Torwarttrainer in München, der mir auch immens viele Details beigebracht hat. Und ich glaube, das war auch dieser Schritt dann für mich, wo ich dann auch noch mit unseren Teams oder mit der Nationalmannschaft diese Erfolge feiern konnte. Also in meinem Spiel. So, wo niemand mit mir drüber gesprochen hat, wo wir einfach nicht bewusst waren und die mir so viel geholfen haben.
Ich habe auch deshalb gefragt, hat tatsächlich Don Jackson am Torwartspiel, weil Trainer sagen ja, glaube ich, also ich habe keinen getroffen bislang oder ganz wenige, die sagen, Torhüter verstehe ich nicht, da halte ich mich raus. Also aus diesen Details. Also deshalb wollte ich nochmal fragen, wenn er das auch noch gekonnt hätte, dann wäre er wirklich unverzichtbar gewesen.
Nee. Also wenn ich einen höre, der mir sagt, ja, von Torwartspiel habe ich eine Ahnung, oder er will mir erzählen.
Ich wollte schon sagen, ja.
Also dann falle ich auch vom Glauben ab, weil es ist wirklich, normalerweise sagt dir jeder Trainer,
ey, andere Welt.
Ich habe keine Ahnung, was du machst, ist mir auch scheißegal, halt die Scheibe und dann ist gut.
Geh auf Prozente dann am Ende des Tages. Ne?
Ja. Naja, und ich meine, gerade du hast es ja auch vorhin erklärt mit deinem Stellungsspiel, wo du über Jahre eher unspektakulär, aber gewaltig unterwegs warst, was du gehalten hast an ersten Schüssen und so weiter, die Möglichkeit der Truppe gegeben hast, einfach auch gut defensiv zu arbeiten. Wenn du dann auch noch genau das bekommst, nämlich einen guten Backcheck, eine sehr engagierte Mannschaft im Hinblick auf die Rückwärtsbewegung und so weiter, das ist natürlich für jeden Torhüter, also ein schöneres Paradies kann man ja erstmal nicht finden, ne? Das ist definitiv so.
Ja, du brauchst natürlich deine Verteidiger, die vom Tor aufräumen, die den Rebound klären. Ne? Also ist halt auch immer so ein Verhältnis, das extrem wichtig ist. Und das, glaube ich, war eigentlich immer, fast immer so, dass man hat immer mal, das muss man auch mal sagen, ne? Jeder von uns hat auch mal auf der Arbeit jemanden, den er vielleicht nicht mag.
Ne? Felix zum Beispiel.
danke gleichfalls.
Ne, also das ist, ist halt nur, die Frage ist dann, wie gehst du damit um? Ne, hasst ihr euch, schreit euch an und beschimpft euch im schlimmsten Fall noch, oder habt ihr einen respektvollen Umgang. Ihr müsst ja nicht außerhalb dann Kaffee trinken gehen, sondern und das ist immer gelungen, denke ich. Und das war dann auch diese Stärke. Ne? Das ist auch damals, egal ob im Team oder mit der Nationalmannschaft bei Olympia, wo wir Silber gewonnen haben, war es auch so. Ne? Hat sich auch nicht jeder geliebt. Aber es war ein respektvoller Umgang, wenn das mal der Fall war. Aber das Verhältnis intern war einfach top. Und das ist für mich einfach ein ausschlaggebender Grund.
Einer dafür, dass du diesen besonderen Moment erleben durftest. Was waren die anderen, die dich dahin gebracht haben, wenn du so zurückblickst auf die Jahre? Don Jackson als Mensch, als Trainer, die Arbeit mit deinen Goalie-Coaches. Was war sonst ausschlaggebend dafür, dass bei dir zu Hause eine Medaille hängt, die weniger Eishockeyspieler, gerade aus Deutschland, ihr eigen nennen können? Vor allen Dingen auch noch tatkräftig daran mitgearbeitet haben.
Ja gut, familiär, meine Frau natürlich, die das auch supportet hat, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Nee, gar nicht.
Ich habe in München gespielt, meine Frau war hier in Iserlohn, ist zigtausende Kilometer im Monat gependelt. Und damit wir uns sehen, hat eine Riesenmühe gemacht. Und das hat natürlich dann auch, weiß ich auch zu schätzen. Ja, das ist ein ausschlaggebender Grund. Ansonsten, ja, ich glaube, es ist immer wieder diverse Personen oder Situationen, die dazu beigetragen haben. Es ist ja, wenn du kannst ja vom Nachwuchs aus bis, ob es Helmut Deraf war, bis Rico Rossi, bis die mir alle irgendwie was mitgegeben haben. Mhm. Das ist ja über diese ganze Karriere oder auch natürlich Mitspieler. Also Michi Wolf, das ist ja auch der feiner Mensch, Mitspieler, alles in einem, der auch geholfen hat, wo du auch mal private Dinge mit dem sprechen konntest und der dir geholfen hat oder was, oder dich auch mal auf den Boden zurückgeholt hat. Ne?
Ja.
Das sind alles solche Dinge oder Menschen, brauchst du auch.
War es für dich dann ein Kulturschock, tatsächlich nach dieser herausragenden Zeit in München mit all den positiven Dingen, die du beschrieben hast, die man einfach mal unter das Label packt, okay, Geld spielt keine Rolle, aber menschlich funktioniert es auch, dann nach Dresden zu kommen und bei so einem Club neu anfangen zu müssen? Oder war das für dich so große Herausforderung, dass du gesagt hast, boah, das gehe ich jetzt nochmal für mich an?
Vor allen Dingen auch in eine ganz schwierige Situation damals, ja, wenn ich mich recht
das
erinnere.
Das kommt dazu.
Ne?
Es war, also ich hatte die Möglichkeit, ich hätte nach Bremerhaven gehen können. Dort war hier Kollege Fransepp, hatte sich verletzt. Also ich hätte da quasi aushelfen können, ich nenne es mal so.
Dann haben sie doch Gudlewskis wieder geholt, oder nicht? Der seitdem.
Ich weiß gar nicht, ob der schon da
war.
Der war
schon da. Das war das Duo, was sie geplant hatten.
So, und dann,
eigentlich.
Aber das war nicht, das hat sich für mich nicht gut angefühlt. Es war so Bremerhaven, boah, weiß ich nicht, ob ich es machen möchte. Und warte ich lieber noch. Und dann waren wir auf einer Schiffsreise, ich möchte keine Namen nennen, in Norwegen irgendwo. Und dann kam gegen Weihnachten rum, oder nach Weihnachten kamen zwei Anrufe. Einmal aus Dresden und einmal aus Kitzbühel. Und Kitzbühel ist österreichische zweite Liga. Und für mich, das hat mich auch gereizt, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön Skiurlaub, noch bezahlt werden.
Wir waren zweimal da im Trainingslager, wir kennen die Gegebenheiten.
Ist nicht die schlechteste Welt.
Ja, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, was mache ich denn jetzt? Also ihr habt so Bock zu spielen und was machen wir? Also gehen wir nach Österreich, machen ein bisschen Skiurlaub, dafür noch bezahlt werden.
Das wäre ein bisschen mehr Halligalli gewesen.
Genau, oder machen wir jetzt nochmal zweite Liga. Ich glaube, das passt ganz gut, weil es ist ja auch jetzt keine Gurkenliga und ich brauche eine Herausforderung. Und in Dresden war es damals so, haben unten mitgespielt und haben gesagt, wir wollen nicht absteigen. Ja, und wir glauben, du kannst uns da helfen. Und dann hat meine Frau gesagt, du, worauf hast du Bock? Ich sage, ja, irgendwie schon, ich brauche eine Herausforderung, sportlich. Ja, und dann haben wir auch gesagt, wenn man da Kids will, dann danach ist vorbei.
Ja,
das
ist zu vermuten.
Ja. Und dann haben wir gesagt, komm, Mama Dresden, habe ich Bock drauf, ein gutes Gespräch. mit Matthias Roos.
Der auch einer ist, der den Job versteht, das muss man ja auch nochmal dazu
wirklich
sagen.
Wirklich, der Mensch kann mit Zahlen umgehen, das ist der Wahnsinn. Also das muss man, ich stecke nicht drin, aber ich glaube, es ist einer der Besten der Liga mit Zahlen, wenn es um Zahlen geht. Dem Verein geht es wirklich wirtschaftlich, glaube ich, top. Da werden keine roten Zahlen geschrieben.
Hat er in Krefeld, das war der Job davor, hat er ja schon auch einiges gerettet. Was
unter
sonst
durchaus
ja
widrigen Bedingungen.
Noch viel, viel widrigeren Bedingungen.
Ja, und dann habe ich natürlich gesagt, komm, mach mal das, dann komme ich. Und dann bin ich nach Dresden gekommen. Und dann das Schöne war, dann kam noch Niklas Sundblad dazu. Mein alter Trainer, hast du vorhin angesprochen. Der, wo mein Vertrauen groß war, wo ich eine tolle Zeit in Köln hatte, dann haben wir noch 2-3 Verstärkungen bekommen. Und dann haben wir den Abstieg vermieden, ich sag's mal so. Intern muss ich auch sagen, ich wollte in die Playoffs. Ich wollte unbedingt, das war mein Ziel. Ja. Haben wir dann leider nicht geschafft, aber wir sind nicht abgestiegen. Ja, und dann war die Frage, kam dann direkt,
machst du noch eins?
Niklas Sundblad und Matthias Roos kamen zu mir und sagten, wir wollen aufsteigen nächstes Jahr. Und wir wollen, dass du unser Torwart bist. Ich sag, ja gut, okay, dann machen wir noch eins, komm. Konnte ich natürlich nicht Nein sagen.
Sondern jetzt kannst du uns ja verraten, was das Geheimnis des Aufstiegs ist. Also neben dem natürlich einzigartigen, genialen Torhüter, den du brauchst, über den brauchen wir nicht sprechen. Tun wir vielleicht auch. Aber was ist das Geheimnis, tatsächlich aus der DEL2 in die DEL aufzusteigen?
Da sind wir meiner Meinung nach wieder, ja, natürlich brauchst du talentierte Spieler mit Skill, aber Team Spirit, bin ich fest von überzeugt, dass das wichtig ist. Und das, ich habe nicht drin gesteckt in Kassel als Beispiel, ne? Ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber ich glaube als Beispiel, dass wir einen größeren Team Spirit hatten als Kassel.
Das hast du ja, finde ich, in der Finalserie auch gesehen, wo alle schon dachten, ja, Ravensburg ist tot. Ich glaube, der hat 2-0 oder sogar 3-0 geführt, weiß ich gar nicht. Die ersten beiden Spiele, glaube ich, gewonnen und dann kommen die nochmal wieder. Und das geht ja wirklich dann am Ende um einen Schuss, der ein paar Zentimeter und dann ist es das. Und dann fragt man sich auch seit Jahren, wie machen die das eigentlich?
Und da glaube ich auch, dass da ein Top-Team-Spirit herrscht. Ja. Also wir haben die Jungs, in dem Jahr waren wir auf dem Oktoberfest, wir sind mit dem Bus angereist und hinter uns ist Ravensburg angereist. Und ja, haben wir ja auch bei uns im Podcast, haben wir schon oft drüber erzählt, du bist ja nicht verfeindet, du kennst ja da Jungs, klar. Man freut sich ja mega da, die Jungs zu sehen, wir sind gemeinsam zum Oktoberfest gelaufen, weil du musst da ja außerhalb parken und dann erzählst du ein bisschen und du hast da auch gemerkt, da stimmt es auch intern. Mhm. Ne? Und das ist das Schöne und Geile beim Eishockey, ne? Dass du dann auch untereinander auf dem Eis, ja, kloppen wir uns mal um den Kopf, aber abseits des Eises freuen wir uns und trinken einen zusammen.
Ja, das ist mit dem Respekt schon ein bisschen was anderes. Habt ihr dann auch im Finale nochmal irgendwann drüber geflaxt, dass ihr euch gesehen habt? Also gab es dann auch nochmal so einen persönlichen Moment mit den Ravensburgern insgesamt? Oder hat sich das dann nicht mehr ergeben?
Nee, danach nicht mehr. Wir haben uns, ich weiß es nicht, die Jungs sind jetzt am Spielen. Also ich habe jetzt keinen mehr getroffen. Ich fand, wo ich auch erzähle, bin ich stolz drauf, fand ich geil. Und zwar ein paar Jungs von den Ravensburgern haben im Warm-up, haben sie zu mir gesagt, hey Danny, euer Podcast ist super.
Läuft, glaube ich, für euch, das kannst du nicht anders sagen. So, dann reden wir mal ein bisschen über Eishockey-Kultur. Wo steht da die? Also ich meine, jetzt lässt man immer vermuten, wenn du in Köln warst, in Iserlohn warst, dann ist Eishockey-Kultur gewachsen über viele Jahrzehnte. Du hast schon gesagt, in München musste erst mal gucken, wie es so ist, aber man hat da auch etwas geschaffen. Wie war es denn in Dresden? Also Fan sein, Eishockey erleben, wie müssen wir uns das vorstellen da gerade aktuell?
Also hier in Iserlohn ist ja schon, das ist eine Hockeytown. Also ist mich
brutal so.
Also ist ja, ich werde hier teilweise noch erkannt, ne, und ich war ja schon ewig nicht mehr hier oder war früher dann auch anders. Und
rufen sie dann alle das Dennis oder was?
Und in Köln ist
mach
halt
mir den Pizzamann nicht schlecht, echt.
Es gibt keine Pizza da.
Als Restaurante.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, nee. Das ist ja wirklich was Feines, was du da aufgetan hast. Dann Hut ab.
Und in Köln ist es halt auch Eishockey sehr groß, ne? Ist aber auch natürlich eine Millionenstadt. Und wo waren wir noch? Mannheim, auch brutale Hockeystadt. Und dann kam ich nach München. Ja, und da wussten die teilweise gar nicht, dass es Eishockey gibt. Also es ist, am Anfang definitiv. Also wirklich, da kannte dich niemand.
Nee, das Oberwiesenfeld musste erstmal wachsen mit dem Inhalt, ja, das ist so.
Absolut, ne? Es ist jetzt durch die Arena hat sich das, denke ich, auch geändert. Na, auf jeden Fall ist es ja voll. Aber das erste Mal wurde ich angesprochen, Tatsache, erst nach Olympia. Nach der Silbermedaille.
Brutal.
Bin ich ins Restaurant und dann kam jemand und.
Ah, bist du nicht Hockeyspieler?
Geil, Glückwunsch.
Nicht. Oh.
Und okay. Das war vorher, war das anders. Und das ist auch eine geile Geschichte. Jetzt wegen Erkennen und so. Dann war ich mit Freunden, war ich auf dem Oktoberfest.
Und also ihr musstet auch eine Oktoberfest-Folge machen, weil es einfach so viele Geschichten
ja, gibt. Ist, Oktoberfest.
Ja, aber was glaubst du denn? Der hat 8 Jahre in München gespielt. Also und ja, pass auf, ich, mit dem Nachwuchsbulli schon darunter gegurkt.
Wir müssen nächstes Jahr mal über ein Oktoberfest-Spezial reden.
Ja, ist, wenn die Situation, ja, Gesamtsituation das hergibt, dann
ja.
Gerne.
Okay, also es war jetzt. Zwischen München und Dresden. Ja, ich war aktuell noch vertragslos und dann sind wir mit Freunden zum Oktoberfest gereist nach München und er fragte mich auch, wie ist denn das hier? Die Leute erkennen die dich und so. Ich sage, nee, mich erkennt ja keine Sau. Also das ist eine Fußballstadt. Bayern, München, sonst nix. Dann irgendwann mal
oder 60, ne? Bayern oder 60.
Genau, ja. oder Bayern Basketball ist auch noch auf dem Level mit.
Ist auch noch drüber, ja.
Ne? Und wir fahren in die Stadt rein, wir steigen aus, der erste, Danny, können wir ein Foto machen? Die, so, die kennen dich doch alle. Ich meine, das war jetzt Zufall, das war einer. Das war wahrscheinlich der Einzige. Ne? Also so viel dazu, aber München ist leider noch nicht so weit und ich hoffe, dass sich das weiterentwickelt, ne? Von der Kultur her. In Dresden. Dresden ist auch noch ausbaufähig. Ne? Es ist, eine Fanbase ist da.
Ja.
Es ist auch, ich glaube, über 500.000 Einwohner. Also ich glaube, da ist Potenzial.
Ist ne? Auch keine so schlechte Stadt. Also man kann da schon leben. Ne?
Ja, jetzt muss ich kurz. Also ich habe in ich habe in einer Altstadt gelebt, die wunderschön ist.
Wunderschön, ja.
Aber ich habe auch, muss jeder selber wissen, die einen fanden es cool, die anderen nicht. Diese Neustadt nennt die sich und die ist das komplette Gegenteil. Also es ist für mich wie Berlin.
Ja.
Also überall Graffitis an der Wand, alternativ, das ist nicht jetzt unbedingt meins. Ne?
Okay.
Das muss jeder selber wissen, aber deswegen, das bringt mich immer so zu sagen, ich finde, ja, ein Teil ja, aber der andere
kommt der,
Teil.
Da kommt der Wahl-Isaloner durch, würde ich jetzt mal
behaupten. Du auf dem Dorf ist am schönsten. Das ist einfach so.
Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist wirklich so klein Berlin da in der Ecke.
Kennst du diese Neustadt? Ja, okay. Ja, also die Altstadt für mich, wunderschön. Toll, also da habe ich auch ein, zwei tolle Restaurants gefunden. Ich bin ja so ein Gourmet-Typ. Ich liebe ja Essen.
Dafür siehst du immer noch gut aus.
Danke.
Das muss man ja lassen. Essen habe ich nicht ganz geschafft.
Und einen vollen Red Bull-Kühlschrank. Ne? Aber war alles zuckerfrei wahrscheinlich immer, was da in dem Kühlschrank stand bei euch.
In München?
In dem Red Bull-Kühlschrank.
Nö, da gab es alles. Da wirklich von Organic. Ich war ein Organic-Trinker.
Ich erinnere mich ja immer wieder an eine oder an ein paar Szenen, wenn du mit München hier in Iserlohn gespielt hast. Und Markus Schreiber ist ja auch ehemaliger Betreuer der Roosters in München. Und wenn der die Dosen mit Red Bull immer reingeschleppt hat in die Kabine und da war nix Zero Sugar, da kannst du mal sehen, hör mal, die brauchten auch volle Energie. Und es hat sie ja zu Meisterschaften geführt. Wir könnten jetzt auch nochmal darüber philosophieren.
Ich weiß nicht, ob die Red Bull-Dosen die Mannschaft zur Meisterschaft geführt hat oder das, was Danny gerade so gesagt hat.
Du bekommst jedes Jahr von Red Bull so ein Eröffnungsmeeting, wo dir so eine Präsentation gezeigt wird, wie Red Bull dich pusht, wofür es gut ist, diese positiven Aspekte, wann es gut ist, einzusetzen und so. Es wird dir dann doch jedes Jahr mal erklärt.
Das wäre auch mal gut für dich, Herr Dötsch. Könnte man da noch mehr rausholen.
Ja, das glaube ich, nicht.
Was sagst du jetzt über diese neue Mannschaft? Viele kennst du noch aus dieser Truppe? Und was hast du gesehen bislang von den Eislöwen?
Ich habe jetzt nicht jedes Spiel gesehen, aber ich habe es natürlich verfolgt, so gut es geht. Allgemein, ich habe ja erzählt, ich liebe Eishockey und versuche so viel zu schauen, wie es nur geht. Also es ist, Ich habe gedacht, dass Dresden ein bisschen besser rauskommen wird, als sie jetzt dastehen. Mhm. Aber im Grunde war es klar, dass sie gegen den Abstieg kämpfen für mich. Es ist, du hast halt nur mal DL2 und DL sind ein Unterschied. Also es ist wirklich ein Unterschied. Es ist nicht, könnten die ein bisschen mitspielen, das Top-Team und unteren Plätze. Nee, es ist schon ein Unterschied. Tempo, Skill, das sind so wirklich die Hauptfaktoren. Und Intensität auch noch, aber das heißt, ich glaube, fast über die Hälfte der Spieler sind geblieben.
Ja.
Es wurden dann ein paar Spieler verpflichtet, die auch, was man auch sagen muss, vom Namen her, waren mal Top-Spieler. Ne, sind nur, der ein oder andere ist, war auch mal ein Jahr raus, dann ist auch ein Fragezeichen, was bekommst du? Ne, und ich glaube, dass dann die Alter, also das ist ein altes Team, ne, ist, Erfahrung ist toll, aber dann braucht man doch ein bisschen Geschwindigkeit. Mhm. Ich glaube, es ist okay. Also ich glaube, es geht noch ein bisschen besser, als sie jetzt darstellen.
Aber es wird auf jeden Fall ein Kampf werden bis zum letzten
Tag. Es wird ein
Tag.
Kampf, ja, ich denke auch. Ne? Es ist die Teuter-Leistung ist natürlich dann auch gefragt. Ich meine, Hudacek ist jetzt auch kein schlechter, aber ist auch schon was älter. Er bräuchte meiner Meinung nach irgendwie mal immer wieder ein bisschen Pause.
Braucht er in Köln auch. Letztes Jahr hast du immer mal wieder gesehen, da hatten sie es dann erkannt, Karial und Manuel Kofler und Co., dass sie ihn dann mal rausgenommen haben und wieder reingepackt haben, damit er eben regenerieren kann. Ja, und den Schwendi kennst du ja nur auch.
Schwendi kenne ich auch, ne? Und ich glaube, Schwendi macht das auch gut, wenn er rein darf. Und aber ich glaube einfach für den Erfolg, glaube ich, es wäre für Hudacek ganz gut, immer wieder mal eine Pause.
Ja.
Ja, das ist für allgemein bis Saisonende. Könnte da, etwas viel werden.
Ich finde, man sieht da auch einfach mal wieder die Herausforderung des Aufstiegs. Das ist genauso gut für den Abstieg gültig. Weil du hast eine Mannschaft, die hat Erfolg. Da sind viele drin, die haben dich getragen über eine Saison. Du hast ja auch gesagt, wie besonders der Team Spirit insgesamt funktioniert hat. Und du musst dich dann, und das ist einfach der Zwang, von ein paar Spielern trennen einerseits. Du willst dich auch von ein paar trennen. Andererseits, weil du weißt, okay, das wird schwierig nach oben hin gesehen. Aber trotzdem hast du nicht mehr die Chance, wenn du durch bist mit den DL2-Playoffs, eine Mannschaft zu bauen, wie du es eigentlich tun würdest und wie ein Matthias Moos es machen würde, wenn du die Chance hättest, wirklich anzufangen, ich sag mal, im November, Dezember, Stückchen für Stückchen zu bauen, dich auf ein paar Kräfte. Und das ist und bleibt das große Problem. Das haben die Roosters auch dieses Jahr wieder erlebt, weil sie nicht früh genug gesettelt waren, im Prinzip mit Klassenerhalt geschafft. Und es gilt natürlich genauso für den Neuling. Ne?
Ja, es ist, glaube ich, das ist wirklich ein Problem, dass du nicht, du versuchst ja auch Spieler, du kannst ja Spielern Angebote machen, aber der Spieler fragt sich ja auch, ja okay, aber was ist, wenn ihr in der zweiten Liga seid? Mhm. Ne? Und dann ist ja auch für mich dann wieder ein Risiko, dann steigt ihr ab, dann muss ich mir wieder einen neuen Verein suchen als Athlet. Ne? Und das sind halt auch immer diese, deswegen kommt nicht jeder zu dir. Ich meine, du kannst versuchen, den zu verpflichten. Schau mal, Düsseldorf. Ich glaube, die hätten für die DEL nächstes Jahr ein unglaubliches Team gehabt.
Ja, gut. Das, ne?
Gibt doch andere Teams, die dann davon wiederum profitieren, genau, dass dem nicht so ist.
Ich wollte dir das hinschmeißen,
ja,
dass du das jetzt sagst.
Aber es ist interessant, die Sichtweise von der anderen Seite auch mal zu sehen, wenn es darum geht, weil du hast halt eindeutig einen Wettbewerbsnachteil, finde ich. An Dresdens Stelle glaube ich sogar noch mal mehr als jetzt unserer Stelle, oder gab ja auch noch sicherlich noch das ein oder andere Team, Augsburg sicherlich auch. Düsseldorf wäre auch natürlich so gewesen, wobei das die Situation ein bisschen anders war. Aber du hast, ja, dass du nicht sicher weißt, keine Ahnung, wenn du jetzt weißt, okay, ich werde nach der Hauptrunde, werde Erster und steig auf, werd Letzter und steig ab, ist, glaube ich, ein bisschen was anderes, das Anfang März zu wissen oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher.
Diese zwei Monate machen viel aus.
Ja, genau, ja, anstatt dass man dann da noch abwarten muss. Insofern, ich finde es erstmal gut für den Sport an sich und das System, das, glaube ich, jetzt sogar auch Ravensburg als letztes Team aus den Top 6, die es dann waren, gesagt hat, wir beantragen die Lizenz fürs kommende Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass es dementsprechend die Gewissheit zumindest schon ein bisschen früher gibt. Und trotzdem, einen Monat wirst du immer warten müssen, ne? Weil alles andere wäre unverantwortlich. Und ich bleibe dabei, grundsätzlich ist Auf- und Abstieg wichtig für die Attraktivität des Sports, aber man müsste das System nochmal überdenken und vielleicht die Ligen in irgendeiner Art und Weise auch so verzahnen, dass das vom Terminplan her besser passt. Aber ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber ich glaube schon, dass das insgesamt gewinnbringend für den Sport wäre.
Wenn du mal darauf blicken willst, hat es ja auch mal eine Diskussion gegeben, dass du nach Playdowns DEL tatsächlich, also geht nicht. Von der zeitlichen Komponente her, ist allen klar. Aber Meister oder Hauptrundenmeister DL2 gegen Absteiger oder letztplatziertes Team DL spielen würdest. Wie wird das ausgehen am Ende? Was würdest du schätzen?
Also ich würde da wieder, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, der Unterschied ist zu groß.
Ja.
Man sieht es, glaube ich, in Schweden ist das auch so. Und da sieht man teilweise schon,
dass die oftmals die Relegation.
Aber meinst nicht du nicht, dass eine Mannschaft, die speziell dann in der Zeit davor nur den, also musst du ja, sonst verlierst die Playdowns ja nicht, nur den Arsch voll gekriegt hat, negativ unterwegs ist, aus einer richtig beschissenen Situation kommt gegen eine, die genau in der gegenläufigen Situation ist, glaube ich, dass dann im Eishockey schon viel, viel möglich ist.
Ja, aber ist doch am Ende ist es irgendwie auch nicht fair, weil in der DL hast du 9 Ausländer und in der zweiten Liga hast du, lass mich nicht lügen, 4 oder 5, ja. So, und ja, gut, das andere Thema wieder in der zweiten Liga, hast du fast nur Eingedeutschte mittlerweile. Das war ja bei uns letztes Jahr auch. Sind ja auch einige, jetzt in Dresden ist, glaube ich, noch mehr oder noch weniger, ich nenne es mal reine Deutsche.
Gut, dass du es sagst, ja.
Ne, als letztes Jahr. Und da waren schon viele da. Das wird glaube ich, auch noch negativ werden für unser Eishockey.
Na, und du hast, glaube ich, gesehen, je nachdem, auch wenn du jetzt eine Best-of-Seven-Situation spielen würdest. Wir haben ja in der Vorbereitung, das ist ja nah dran, Kassel gesehen, in Kassel. Da waren sie wirklich eine Mannschaft, wo du sagen könntest, boah, die sind aber sehr nah dran an einem DL-Niveau. Vom Tempo her, vom Zusammenspiel, alles, was du so auf den ersten Blick, weil wir sie auch lange nicht gesehen haben hier am Seilersee, jetzt nicht unbedingt vorausgesetzt hast. Dann hast du sie aber nochmal am Ende der Vorbereitung gesehen, also das Auswärtsspiel hier. Und da waren sie von dieser Struktur, von diesem Engagement doch weit entfernt. Und da siehst du halt auch nochmal den grundsätzlichen Unterschied. Ich glaube, das unterstreicht nochmal, was du gesagt hast. Also ein Spiel, kein Problem, mit der Euphorie, die du angesprochen hast.
Du kannst das aber nicht alles an ein Spiel hängen.
Nein, sage ich ja auch gar nicht. Also auch selbst, das ist ja eine Phantomdiskussion, die wir jetzt führen. Das wird ja nicht passieren. Playoffs muss es geben, weil die Vereine das Geld brauchen. Punkt. Brauchen wir nicht drum herum reden. Aber ein Spiel, glaube ich, könnte gehen. Mit der Euphorie von unten, mit dem Frust von oben, mit dem das Spiel des Jahres. Aber dann hast du wieder diese Best-of-Seven-Situation, wenn du sie so spielen würdest. Und das, glaube ich, wird der Zweitligist nicht schaffen. Nee. Da teile ich deine Meinung total. Ja.
Also glaube ich auch. Man kann sich, oder sagen wir DL-Verein, DL2-Verein verpflichtet wirklich so viele gute Spieler aus der DL, die dann
fallen würden, weil sie dann irgendwie unterwegs nicht mehr unterwegs
sind. Aber das kostet sehr viel Geld. Und ich weiß, DL2-Vereine immer noch ein Ticken Budget weniger als in der DEL.
Wie geht denn hier dieses Spiel aus zwischen den Roosters und den Eislöwen am Freitag? Und vor allen Dingen, worauf wird es ankommen? Also, ist natürlich wie immer, ne? Du hast dieses Duell hier und viele Jahre am Seilersee gesehen.
Dann nageln wir ihn aber jetzt mal drauf fest. Also ich brauche auch eine Prognose.
Da geht es nur um Kopf, oder? Oder geht es da auch um Sport?
Ich glaube auch, dass man jetzt nicht unbedingt das hochklassigste Spiel der Saison erleben wird.
Sagt das mal nicht. Also es ist, es wird schon, glaube ich, viel Kampf und Emotionen dabei sein. Ne? Also das glaube ich schon.
Er meint sportliche Eleganz.
Ja.
Spielerisch, sagen wir es jetzt mal so. Da wird's, könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen Sand im Getriebe ist. Wegen der Kopfsache, was Mirko sagt. Da wird dann im Zweifel doch lieber mal tief gespielt. Zweikampf hier nochmal, da verspringt vielleicht mal eine Scheibe und so weiter und so fort.
Dresden spielt sehr passiv, ne?
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, Iserlohn, glaube ich, ob diesen eher offensiver.
Tja, das ist.
Sagen wir es mal so, im Optimalfall ja. Das ist in den letzten Spielen leider auch nicht so geglückt. Das ist auf jeden Fall aber das Ziel. Die standen halt extrem gut
defensiv über weite Strecken von Vorbereitung und Anfang der Saison. Das da merktest du schon eine Entwicklung insgesamt des Teams. Das gab es auch am Seiler See so im letzten Jahr nicht. Was sie schon in der Vorbereitung nicht geschafft haben, war aus dieser guten Defensive heraus auch die Chancen idealerweise zu kreieren oder sie auch zu nutzen. Also du merkst, dass da Substanz drin ist, aber beides hat noch nicht so richtig funktioniert im Zusammenspiel.
Im Optimalfall ist das ja auch genau die Wechselwirkung. Also wenn du keine Tore schießt, gerätst du auch tendenziell eher unter Druck. Und wenn du tendenziell eher unter Druck gerätst, schießt du keine Tore. So einfach ist das, ja.
Und jetzt hat sich so ein bisschen in die andere Richtung verwandelt. Also es passieren auch mal Dinge, die du in der gesamten Vorbereitung nicht gesehen hast. Vielleicht auch, weil der ein oder andere, haben wir schon mal drüber gesprochen, ein bisschen Halligalli macht im Moment. Oder noch nicht wieder ganz nah am System ist hier. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung.
Okay. Ja, ich glaube, das.
Jetzt hast du alle erforderlichen Infos.
Ja, ja. Pass auf, dann sage ich sag Dresden gewinnt 3-2.
Können wir das jetzt noch ausstrahlen?
Sollen wir ihn rausschmeißen?
Pass auf, ich glaube, viele Strafen werden fallen.
Ja, das glaube ich auch.
Und ich glaube, Fischi macht 2 Tore. Und für Dresden.
Du willst nur noch mal Werbung für deinen Podcast machen.
Nee, ja, also es ist euer absolut. Sorry, ja. Also nein, ich finde, er könnte Michael Wolf, ich würde niemals sagen ersetzen, aber könnte der Erste sein, der wieder so spielerisch auch so und charakterisch so da.
Ist schon außergewöhnlich weil talentierter es ihm Spieler. Hilft,
ja. Ich meine, du kennst ihn ja jetzt wirklich lange, sowohl persönlich als auch als Sportler, weil er einer ist, der bei einer, und das sage ich nicht despektierlich, kleineren Franchise der größere Spieler ist, als er in einem großen Club wäre. Was die Anforderungen an, also ich glaube immer, das hat man auch in Nürnberg gesehen, als man ihn brauchte, war er in den Jahren megamäßig präsent. Das erlebe ich, oder habe ich in ein paar Spielen hier auch schon erlebt. Ist das etwas, was er als Mensch braucht? So gebraucht zu sein, so eingesetzt zu sein, als derjenige, welcher, der so ein Ding machen kann?
Also jetzt, so gut kenne ich ihn jetzt nicht, ne? Sondern aber ich glaube, das ist ja für jeden Menschen auch schön, wenn man quasi die Unterstützung kriegt oder auch lobende Worte, ne, logischerweise. Und ich glaube, er weiß auch, dass er gut ist. Ne, das Selbstvertrauen.
Das hoffe ich, dass er das
weiß. Ne, also, und dann auch die Position viel mehr nutzen kann. Ist ja, sein Schuss ist ja eine Waffe. Und wenn er dann mehr Eiszeit bekommt, kann er dann natürlich auch mehr draus machen. Also ich glaube, für die Roosters ist es ein wichtiger, enormer, auch für die Zukunft ein enormer Sign. Und ja, auf jeden Fall für Dresden glaube ich, dass Ortega wieder scoren wird und naja, wen nehmen wir noch? Ja, Paxi.
Paxi, würde ich jetzt gerade sagen, den kennst du ja auch bestens aus der Münchner Zeit.
Ja, ich bin gespannt. Was machst du jetzt mit diesem Jahr? Also außer Podcasten, wartest du, dass das Telefon klingelt oder rufst du ab und zu auch mal jemanden an und hörst mal so nach, ob noch einer...
Ach ja, beides. Ne? Ich, wirklich. Also ich mache mir aber keinen Stress, ich sag mal so. Sondern ich bin ja sowieso, ich bin in dem Alter mittlerweile, kenne ich überall irgendwen.
Wenn Flöhe husten, hörst du das schon.
Ja,
ne?
So ja, gefühlt. Ja. Ne? Und ich, wie gesagt, also ich würde gern spielen, ich muss aber nicht um jeden Preis. Ne? Es ist, es muss passen, ich bin entspannt, ich mache mir jetzt erstmal die Haare schön, kriege ein paar neue Haare nächste Woche. Könnt ihr mir auch folgen auf Social Media.
Das ist eine Information. Ich weiß nicht, ob ich sie wollte, aber wir gehen mal dazu über und folgen ihm auf Social Media und werden das in unserer Rubrik Danny kriegt Haare.
Danny kriegt Haare, ja.
Ich, werden wir, ich, werden wir ein direkt, Thema draus machen.
Geh direkt mal rein mit unserem Verein.
Also das ist dein nächstes großes Ziel und dann für die Zukunft Trainer. Also du hast gesagt, Eishockey treu bleiben.
Genau.
Was machen? Trainer oder eher doch in der Organisation, also auch im Hinblick auf einen Managerjob?
Beides interessiert mich sehr. Also das Managerjob, ich glaube, das ist das auch so ein Ding, man muss sich erstmal finden. Das ist wirklich, was möchte ich wirklich? Das weiß ich ja nicht. So, jetzt im Kopf habe ich, boah, ich würde gern sportliche Leitung, wäre ein Traum, wäre cool, will ich darauf hinarbeiten. Torwarttrainer gefällt mir auch sehr gut, muss ich auch sagen, habe ich auch Spaß dran. Aber ich glaube, diese Organisationssache im Büro und in den Stadien sportlich das Team ein bisschen einstellen und alles, das, glaube ich, gefällt mir ein Ticken besser. Aber wie gesagt, ist noch ein weiterer Weg dahin.
Lustig ist, dass du vorhin auch, als wir kurz schon mal angesprochen haben, dieses Thema, was ihr noch nicht gehört habt, sondern nur wir hier verzapft haben, hast gesagt, es ist schon schwerer, als man als Spieler gedacht hat. Also auch in so einen Job reinzukommen und das alles zu überblicken. Warum ist das eigentlich so?
Das frage ich mich auch, aber es ist...
Ich meine, weil du hast ja alles erlebt. Ja. Es gibt nichts, was du in deiner Karriere nicht gesehen und erlebt hättest.
Also ich kann, was ich weiß und was ich auch schon versuche, dem einen oder anderen mitzugeben, ist, als Spieler, jetzt mal hart gesagt, kriegst du alles in den Arsch gesteckt. Und danach, wenn du kein Spieler mehr bist, dann willkommen in der wirklichen Welt. Jetzt musst du auch was dafür tun.
Das klingt jetzt, wie gesagt, das klingt jetzt, als könnten unsere Aktiven nicht alleine aufs Klo gehen, überspitzt.
Nein, das ist übertrieben.
Aber das, was du sagst, dieses ganze organisatorische Thema, dass man teilweise seinen eigenen Scheiß ja auch, weiß ich nicht, Termine, andere, du hast andere Zeiten, andere Arbeitszeiten.
Alles möglich, es geht nur ein Arzttermin. Ja. Arzttermin, sagst du in der Kabine, hey, ich bin krank, ja, warte, ich rufe einen Arzt an, dann schreibt der dir zurück, ja, um 13 Uhr beim Arzt. Gehst da hin, musst nicht mal warten, sondern kommst direkt dran und alles ist gut. Ja, also so Geschichte.
Ja.
Das ist nun mal so, es ist die Wahrheit. Als Spieler, du kennst es nicht anders. Du bist es nicht.
Und wir reden nur über Eishockey. Ne? Jetzt stell dir mal vor, da ist irgendwie Nationalspieler, Champions League unterwegs, FC Bayern München, was da alles mal eben gemacht wird.
Habe ich in Köln, ne? Weiß ich noch, da haben wir mit Spielern zu tun gehabt. Da haben wir mitgekriegt, da hat er erzählt, ja, ich bin gestern vom Heimspiel gekommen, da habe ich noch, die haben ja teilweise eigene so Manager. So Agenturen und dann sind da untergeordnet noch Manager. Dann gerufen, ja, ich habe kein Klopapier mehr. Kannst du mir bitte was besorgen? Da ist der mitten in der Nacht der Manager los und hat dem Klopapier besorgt.
Hast du das auch schon mal gemacht für irgendwen hier?
Ich wüsste nicht. Achso, nee, dass mich jemand angerufen hat. Ich wollte jetzt gerade fragen, ob ich schon mal jemand angerufen hat, dass das noch nicht passiert. Und nein, umgekehrt läuft das hier so auch nicht. Also es ist, glaube ich, auch nicht ganz so dolle, das so zu machen, weil am Ende des Tages, du hast ja auch, weiß ich nicht, Familienväter mit Verpflichtungen und so. Klar gibst du im Zweifel, hast du halt immer einen Ansprechpartner, was aber auch normal ist, weil du hast ganz, ganz viele Externe auch dabei, die sich hier schlicht und einfach nicht auskennen, das darf man auch nicht vergessen. Manche noch nicht mal in dem Land, wenn du die Sprache nicht sprichst und so weiter und so fort. Aber ich glaube schon, und das wird hier, glaube ich, ganz gut gelebt, dass es an der einen oder anderen Stelle auch mal nicht schaden kann, zu sagen, komm, jetzt sieh mal zu, bitte.
Absolut, ja. Ne, wie du sagst, darf man nicht vergessen. Also es ist, du kommst aus einem fremden Land, dir wird geholfen, was ja auch schön ist. Ne?
Muss ja auch so sein. Ja. Also geh du morgen mal nach Kanada, ist genau das Gleiche.
Wenn das in einem gesunden Maße passiert, ne? Das in einem gesunden Maße und in einem vernünftigen, angemessenen Maße passiert, entsteht da, glaube ich, dieses Familiäre, was du gerade gesagt hast, trotz, weiß ich nicht, Red Bull oben drüber, Riesenkonzern und so weiter und so fort, spielt letztlich keine Rolle in so einer Mannschaft und in dem Daily Business, sondern das ist, glaube ich, das, was man dann immer auch so ein bisschen forcieren muss. Hört man ja zum Beispiel aus, weiß ich nicht, Berlin auch, da ist es ja ähnlich vom Standort her, als Teil von einer Riesenverstrickung da. Und trotzdem innerhalb der Mannschaft, die Leute, mit denen du zu tun hast, die sind da teilweise Jahre, Jahrzehnte lang und das ist ganz, ganz viel wert. Ja, und das musst du natürlich, glaube ich schon, ist das eine Riesenumstellung, ja. Und da seid ihr, also glaube ich, tatsächlich nicht diejenigen, die da noch am unselbstständigsten sind, sondern ich stelle mir das bei so einem Fußballer wirklich schwierig vor, dann teilweise. Ne?
Naja, und Danny hat seine Frau. Die wird ihm nicht nur einmal im Leben gesagt haben, komm mal runter.
Die,
es gibt noch ein anderes Leben.
Die weiß Bescheid, ja.
Ich kann es mir vorstellen. Freunde, jetzt haben wir echt lange geplaudert. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir freuen uns auch sehr auf die Ausgabe morgen mit dem Kapitän der Iserlohn Roosters. Es wird ein Podcast-Donnerstag, könnten wir so sagen.
Viel zu tun für die Eishockey-Fans.
Gut, und du musst natürlich damit leben, dass wir nur am Freitagabend da bist. Die 68 Podcast-Hörer, die sehen dich irgendwo am Vorplatz. Die werden dich schon verhauen für diesen.
Ja, das sagen wir dann. Das sagen wir dann. Leben, ne? Das sagen wir im Zweifel nochmal durch.
Aber wir sind ja sportlich. Ne?
Wir begrüßen.
Ja, ich heißt ja nicht, dass ich recht habe, aber es ist mein Tipp.
Ich werde es wohlwollend prüfen. Ich bin leider nicht da.
Ich freue mich trotzdem auf das Spiel, muss ich sagen.
Das glaube ich auch. Ich sehe Dresden das erste Mal in Bremerhaven am 26., glaube ich.
Was tippt ihr denn? Jetzt habt ihr
mich. Ich tippe nie auf Sport. Also das tue ich nie. Niemals. Das habe ich mir in meinem Leben glücklicherweise, ich hätte so oft schon 5 Euro verloren. Vor allen Dingen in dieser deutschen Eishockey-Liga ist völlig für den Arsch.
Ja, ehrlich. Ist es auch da Vogelwild. Aber wenn man jetzt schon so sprechen.
Felix könnte tippen.
Also ja, gut, ich bin voreingenommen.
Das kann es ja sein.
Ich glaube schon, wie gesagt, dass man, dass beide Mannschaften zumindest am Anfang ihre Probleme haben werden, dass wir schon mehr Kontrolle haben werden aufgrund der Dresdner Spielanlage. Ich habe es jetzt einmal in Frankfurt gesehen, wo sie ja gewonnen haben. Da haben die Frankfurter ihnen den Gefallen getan und selbst viele Fehler gemacht. Also ich glaube, du musst diszipliniert, strukturiert spielen. Und dann haben wir die Qualität im Kader, um das Ding hier zu Hause zu gewinnen. Ich glaube auch, der Rückhalt, auch wenn es vielleicht direkt mal nicht so läuft und es sicherlich auch mal einen Rückschlag geben wird und du vielleicht auch mal ein Gegentor kriegst, denn jetzt gerade gesagt, das Spielen spielt auch richtig Qualität auf der anderen Seite mit. Dass man
Hallo,
dann,
ein Ergebnis.
Ja, ich komme ja jetzt zum Punkt, dass man dann eben nicht den Kopf in den Sand steckt und am Ende das Ding, wie sagt man immer so schön, 4-2 empty net am Ende gewinnt.
Gut, ich sag nur so viel. Wer den Kopf besser im Griff hat, gewinnt.
Ja.
Davon bin ich überzeugt.
Und da spielt, und das kann man an der Stelle vielleicht mal sagen, ohne Wertung, spielt diese Kulisse da draußen definitiv eine Rolle. Das muss jedem bewusst sein.
Du meinst, wenn du von der ersten Minute an hier Vorfall in der Bude hast, dann funktioniert es deutlich besser.
Da bin ich auch gespannt.
Die Mannschaft, die Mannschaft registriert das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das hat man gegen Frankfurt wieder sehr genau gesehen. Es ist nicht die Frage des Penalprinzips, aber bedingt sich auch gegenseitig. Das Spiel ist so ein bisschen in die andere Richtung gelaufen und du merkst dann auch, ja, dass man sich dann auf den Rängen denkt, scheiße, wieso funktioniert denn das nicht? Und das überträgt sich dann natürlich auch wieder. Und ja, es wäre schön, wenn das alles zueinander läuft und wir da endlich mal wieder einen Heimsieg feiern könnten.
Ich nehme das mal als Schlusswort.
Echt?
Sollen wir das so tun?
Ja, machen
das glaube ich so. Wir wissen Freitagabend alle mehr. Und bedanken uns bei einem von zwei absoluten mega geilen Sponsoren, die wir an dieser Stelle ein noch größeres Dankeschön setzen müssen, weil ohne sie würde es uns nicht.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, dass Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hämer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Danke, Danny. Ich wünsche dir viele gute Haare und den Verein deiner Träume.
Da waren noch Fragen, wo du Dankeschön. Das machen lässt. Fliegst du dafür wohin oder wird das auch in Lettmate gemacht?
Nee, in Frankfurt.
Lettmate. Die können eine Menge da.
Also nicht erschrecken, wenn ihr mich ohne Haare seht. Mir geht's gut.
Ja, sehr gut. Du hast auch schon mal kurz getragen, oder nicht?
Ja.
Ich weiß, könnt ihr das gleich diskutieren? Das war Kühe, Schweine, Iserlohn für diese Woche. Tschüss, Mirko.
Tschüss.
Bis nächste Woche oder so.